Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Live, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die das Trap Game überstanden hat am Wochenende. Unglaublich, das haben wir so, glaube ich, auch noch nie gesehen. Also ich zumindest nicht mit den Dolphins. Es ist so schön aktuell. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin Tobi!
Heute in Anbetracht der Tatsache, dass ich nicht zu Hause bin, Servus!
Wow, bitte hör damit auf, ja? Also, bitte. Bitte, ja, also...
Man muss auch dazu sagen, ich bin nicht in Bayern, ich bin ja in Franken.
Ja, bitte, du tust mir gerade einfach nur weh. Ja, weil ich lebe in München, ich weiß, die ganzen Bayern jetzt. Aber das ist ja, du denkst so von außen, oh ja, Bayern und hier. Du kommst nach Bayern und es ist halt Oberfranken, Unterfranken, Mittelfranken, Oberbayern, Unterbayern, Zwischenbayern, drüber Bayern, Schwaben, bayerische Schwaben, schwäbische Schwaben, whatsoever. Also, please, please, ja, ich möchte hier Spaß am Podcast haben, ja. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich wollte das jetzt schon wiederholen. Micho, moin, du bist ja auch dabei.
Hallo, hallo.
Ja, für Micho ist das eh alles irgendwie Österreich vermutlich, ja.
Nordösterreich.
Nordösterreich, okay, danke dir. Aber wir kennen das Spielchen, auch diese Woche haben wir wieder einen Gast dabei und wir freuen uns natürlich sehr, weil ihr kennt ihn auch alle. Ich sage mal, der Patron des Fanclub Mock Drafts, der uns eigentlich so jedes Jahr irgendwie wieder hilft und uns das ermöglicht, dass wir alles, was wir geplant haben, dann doch durchziehen können, weil die Aufnahme nicht funktioniert. Moin Frank!
Ja, schönen guten Abend oder schönen guten Tag, je nachdem, wann eure Hörer uns denn dann zuhören. Ich freue mich total, wieder bei euch sein zu können, weil dieses Jahr habe ich beim Mockdraft ja tatsächlich mal gefehlt.
Das ist richtig. Aber es war trotzdem, hat es irgendwie funktioniert. Tobi ist jetzt immer noch nicht, ich glaube, Tobi kommt dieses Jahr auch nicht in Draft-Stimmung, aber der Fanclub Mockdraft wird natürlich wieder stattfinden. Wir hoffen natürlich, dass du dieses dann, also im kommenden Jahr, dann wieder mit dabei bist, natürlich.
Ihr wolltet ja sogar zu zweit sein, wenn ich das richtig gehört habe, dann im kommenden Jahr.
Wir wollten zu zweit sein.
Ja, zumindest Michael hatte ich das jetzt, kann es sein?
Genau, Michael Klock hat mich ja hervorragend ersetzt, weil da bin ich ja meistens auch
umgezogen dieses Jahr. So, er will da mal gucken beim nächsten Mal. Es wäre schon gar nicht so schlecht, wenn man da mit mehreren noch wäre. So Warroom-mäßig.
Ja, immer, kein Problem. Er darf gerne daneben sitzen und ich entscheide. Das ist überhaupt kein Thema.
Großartig. Oh, ich liebe es. Ja, also klar, Frank, du hast dich ja zwar schon ein, zwei Mal hier vorgestellt im Podcast, du darfst aber natürlich trotzdem noch kurz was zu deiner Person sagen und die Werbetrommel rühren.
Die Werbetrommel rühren. Ja, ich bin von den 49ers Germany. Wer mich noch nicht gehört hat, Niners Huddle ist der entsprechende Podcast dazu. Und ich darf mich Vice President von dem netten kleinen 49ers Germany Fanclub der San Francisco 49ers nennen. Ja, wer noch mehr wissen möchte, kann gerne bei uns auf die Homepage gehen, 49ersGermany.com. Ihr findet uns bei Facebook, bei Twitter, überall unter 49ers Germany. Wer Fragen hat, alles rund um die 49ers, zu Reisen nach San Francisco oder was auch immer, meldet euch bei uns, bei euch wird uns geholfen.
Hervorragend. Übrigens, ich muss ja sagen, Football ist jetzt halt Football, aber San Francisco ist halt einfach auch eine ziemlich geile Stadt. Also muss man mal loswerden.
Zweifelsohne, aber wenn man sich die Stadt anschauen möchte, fährt man da am besten außerhalb der Football-Saison hin, weil dann ist es bestimmt um fast die Hälfte günstiger.
Das kann tatsächlich sein. Wann war ich denn da? Nee, das war auch während der Football-Saison, aber die 49ers hatten kein Spiel. Und es war unter der Woche. Also von daher easy peasy. Aber ist auch schon wieder ein bisschen her. Nächstes Mal, wenn ich drüben bin, bin ich dort auch vermutlich wieder mal gucken. Aber es soll jetzt nicht um die schöne Stadt San Francisco gehen, sondern um Football. Frank, auf jeden Fall schon mal wieder großes Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst, hier zu sein.
Sehr gerne. Wenn ihr ruft, komme ich immer. Wenn es irgendwie geht, dann immer. Beim Mockdraft dieses Jahr ging es nicht, weil da bin ich umgezogen. Da ging es einfach nicht.
Aber wie gesagt, wir hoffen dann einfach, beim nächsten Mal bist du wieder mit dabei und dann wird das wieder eine hervorragende Veranstaltung.
Aber wir haben ja wieder keinen First-Round-Pick, also ist ja langweilig. Kann ich ja nur kommentieren.
Ja, du, ich meine, uns geht das nicht anders, ne?
Stimmt, ihr habt den ja auch weggetradet. Ja, stimmt.
Und wir haben den nicht nur weggetradet, wir haben auch so einen cleveren Owner, der sagt, ich finde auch andere Wege, einen First-Round-Pick zu verschwenden. ja. Hervorragend.
Freiwillig oder schön, mehr oder weniger freiwillig abgegeben.
Ja.
Ja, das war aus Salary Cap Gründen. Die sind einfach so teuer.
Ja. Was sonst? Was sonst? Ja. Hervorragend. So, dann kommen wir zu den News rund um die Miami Dolphins. Und da gibt es aktuell tatsächlich nicht viele News. Alles so rund um die Spiele werden wir ja dann später im Verlauf der Folge noch besprechen. Die Dolphins haben auf jeden Fall zwei Spieler von ihrem Practice Squad entlassen, und zwar Grant Hermans und Calvin Jackson Jr. Und sie haben also Wide Receiver und Offensive Tackle. Dafür haben sie einen anderen Offensive Tackle und einen Wide Receiver in das Practice Squad gesigned. Und das sind einmal Kendall Lamb, der fast schon, ja, 30,5-Jährige, der inzwischen seit 2015 in der Liga ist. Und man hat zudem auch noch Freddie Swain als Wide Receiver verpflichten können im Practice Squad. Ja, Tobi, möchtest du dazu was erzählen?
Ja, zu Freddie Swain. Also das ist jetzt nicht so die spannende Verpflichtung, die man da hat. Viel spannender ist die Personalie Kendall Lamb. Wir sind ja auf Tackle relativ dünn besetzt. Da werden wir wahrscheinlich gleich in der Spieltagsnachsicht nochmal darauf eingehen. Den hat man einfach als Sicherheit und als Veteran dazugeholt, um eben auf eventuelle Verletzungen besser reagieren zu können. Der junge Mann, du hast gerade sein Alter angesprochen, hat ja schon 86 Spiele in der Liga hinter sich gebracht für die Texans, für die Browns und in der letzten Saison auch zum Beispiel für die Tennessee Titans. Er ist so eine Veteran-Allzweckwaffe für die zweite Reihe, den wir sicherlich in der Tiefe relativ gut werden gebrauchen können. Der wird auch nicht wesentlich lange Eingewöhnungszeit brauchen, weil er einfach weiß, wie es in der Liga läuft, und sollte mit zum Beispiel Terron Armstead irgendwas sein, dass der mal ausfällt, dann ist Kendall Lamb eine solide Alternative, sagen wir es mal so. Er ist sicherlich kein Elite-Tackle, aber er ist ein ausreichender Tackle, den man erstmal im Practice-Spot geparkt hat, von dem man aber ausgehen kann, dass er das ein oder andere Spiel noch hochgezogen wird.
Okay, ja, da könnte man theoretisch oder sollte man zumindest mal ein bisschen von ausgehen. Jetzt haben wir die Situation erstmal so beschrieben. Micho, du kannst gerne sonst auch noch was dazu sagen oder du kannst gerne ins Roundup gehen.
Ich würde sagen, dann gehen wir direkt ins Roundup, denn tatsächlich gibt es nicht ganz so viele spannende Themen im Roundup. Ich habe zwei, das eine wird wahrscheinlich langweilen. Trotzdem müssen wir darauf eingehen. Und zwar habe ich mal eine ganz klare Frage. Die Sperre von Deshaun Watson ist abgelaufen. Das heißt, Deshaun Watson kann ab nächstes Spiel wieder spielen. Und voraussichtlich wird er auch eingesetzt. Und die Cleveland Browns, wo er jetzt spielt, spielen gegen sein ehemaliges Team, gegen die Houston Texans. Wir haben lang und breit schon über Deshaun Watson gesprochen. Das möchte ich jetzt nicht gerne nochmal aufreißen. Aber ich würde euch gerne die Frage stellen, was glaubt ihr, wie weit ist das von der NFL geplant gewesen, dass das so stattfindet? Deshaun Watsons erstes Spiel gegen die Texans. Tobi, was meinst du?
Marketing? Also ich gehe davon aus, dass es zumindest im Hinterkopf war, was bei dem Spiel am Sonntag, was ich gelesen habe, da sind wir jetzt wieder in dem Gossip-Teil, was ich ganz spannend fand. Tony Busby, der Vertreter der diversen Damen, die Deshaun Watson auf zivilrechtlichem Wege angeklagt haben, hat sich für Sonntag eine Box gesichert. Und es steht zu vermuten, das hat er nämlich medial angekündigt, dass er alle Damen, die Deshaun Watson angeklagt haben und die da mit ihm so ihre Probleme haben, sind eingeladen, sich Sonntag dieses Spiel anzugucken. Und es gibt auch schon einige Zusagen. Das heißt, der Anwalt setzt sich mit seinen Mandantinnen dann in diese Box und wird Deshaun Watson einen dementsprechenden Empfang bereiten.
Davon ja, Frank, was meinst du? Erstens zu dem, was Tobi gesagt hat, weil das ist mir jetzt neu gewesen. Ich finde das schon relativ weird. Und was glaubst du, ist das reines Marketinggebaren von der NFL mit der Sperre? Oder mit dem Ablaufen der Sperre?
Ja, das mit dem Ablaufen der Sperre, das hat sich ja irgendwie noch zweimal verschoben, wenn ich den ganzen Prozess so richtig verfolgt habe. Das war ja erst eine kürzere Sperre. Die NFL wollte eine noch längere Sperre. Also ich glaube, da war der Spielplan schon draußen, bevor überhaupt feststand, wie lange der denn eigentlich jetzt zuschauen muss. Also ich glaube, das ist in dem Sinne Zufall. Das passt natürlich wieder eigentlich ganz schön. Da schreibt ja sozusagen die Geschichte oder sie macht sie wieder rund. Boah, ob das Marketing ist oder nicht. Zu Deshaun Watson, ich glaube, da haben wir sogar in der Mike McDaniel-Folge mal drüber kurz auch schon drüber gesprochen gehabt. Das ist ein leidiges Thema. Und so ganz grundsätzlich, was jetzt dieser Anwalt mit irgendwelchen Frauen und was weiß ich nicht, da jetzt auch noch in so einem Stadion dann für eine Show abziehen wollen. Ja, es tut mir leid, wenn da irgendwelche Vorfälle gewesen sind, dann müssen die Damen das auch auf den Tisch legen und dann muss man das auch strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgen. Wenn die Hälfte von denen dann sowieso wieder nicht aussagt oder es zurückzieht oder wie auch immer, dann ist das für mich eines nur ein mediales Windgerausche, was da jetzt gemacht wird. Also da halte ich überhaupt nichts von. Also entweder man klärt das ordentlich auf einem gerichtlichen Wege, ansonsten man muss den Menschen da auch nicht noch wieder mit weiter konfrontieren. Ich habe eine ganz andere Meinung dazu. Für mich gehört Deshaun Watson aufgrund solcher Vorwürfe und vor allem dieser riesen Masse von Vorwürfen überhaupt nicht in diese Liga. Aber die Liga hat sich entschieden, dass er das jetzt machen darf. Also bitte, da müssen da jetzt nicht noch die Frauen und so ein Anwalt so eine Art kleine Demonstration da veranstalten. Nachher kleben die sich dann noch im Stadion fest oder so oder was weiß ich, was da noch alles passieren könnte. Quatsch.
Ja, ich sehe das so ähnlich. Hatten wir auch lang und breit drüber gesprochen. Rico, du bist auch der Meinung, die NFL nutzt jede Möglichkeit zum Marketing und letztendlich versucht sie daraus dementsprechend das Beste rauszuholen?
Ja, also ich weiß, also es hat einen sehr, sehr faden Beigeschmack und ich glaube schon, dass das, ich will nicht sagen, dass es geplant war, aber nachdem diese 6-Spiele-Sperre nur diese 6-Spiele-Sperre ausgesprochen wurde, hatte man halt die Möglichkeit. Und dann, ja, wir wollen die mindestens für eine Saison sperren und dann war zufällig die Mitte dieser Spieltag. Ja, ich weiß, ich habe Bauchschmerzen dazu glauben, dass es alles purer Zufall war. Aber es passt halt in diesen Club der alten weißen Männer, dass man da halt auch auf alles scheißt und dementsprechend halt solche Menschen weiter den Rücken stärkt. Und ja, ich meine, meine Meinung ist klar dazu. Ich hätte ihm für jedes dieser Vergehen 6 Spiele gegeben. Dann wäre erstmal, was weiß ich, 6, 7, 8 Jahre aus der Liga raus gewesen. Ist nicht passiert, jetzt ist es so, diese Sache mit den Frauen, ich habe das gelesen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, es wirkt auf mich ein bisschen weird, aber ich kann mich auch nicht in diese Frauen hineinversetzen, also was das jetzt irgendwie, keine Ahnung, also ich hab keine Meinung da, weil ich mich nicht in diese Frauen hineinversetzen kann und auch, also ich verstehe es nicht und dementsprechend habe ich da, sage ich da auch nicht weiter was zu, weil ja, ich da nicht wirklich, also es ist, ich verstehe es nicht. So, ja, keine Ahnung. Vielleicht, wenn irgendwer da draußen ist, der das irgendwie genau versteht, kann uns das gerne vielleicht der oder die mitteilen, weil ich verstehe es einfach nicht.
Tobi.
Naja, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Zeichen sein soll, so nach dem Motto, ja, du darfst zwar jetzt offiziell wieder spielen, aber glaub nicht, dass wir das hinten rüberfallen lassen, aber glaub nicht, dass wir das vergessen. Egal, was du auf dem Footballfeld machst, die Geister, die ich rief, werde ich doch nicht los. Und so nach dem Motto, egal, was du machst, wir sind da. Also so würde ich das mit meiner Westentaschenpsychologie analysieren, so in der Richtung.
Ja, keine Ahnung. Also kann sein, ich verstehe es nicht. Also ja,
Gut, dann würde ich jetzt tatsächlich gerne wieder zu richtigen Football-Themen kommen. Und das ist tatsächlich das zweite und auch letzte Thema, das ich dieses Mal mitgebracht habe. Und das betrifft die NFC, und zwar die NFC South. Die AFC East scheint ja zusammen mit der NFC East eine der besten Divisions der Liga zu sein. Die NFC South dagegen eher nicht. Kein Team mit einem Winning Record. Die Buccaneers grüßen von der Spitze mit 5-6. Dann kommen die Falcons mit 5-7. Die Panthers mit 4-8. Die Saints mit 4-8. Man kann davon ausgehen, dass nur der Division-Sieger da in die Playoffs kommen wird. Euer Tipp bitte. Wer kommt da in die Playoffs und warum? Rico, fang direkt an.
Ja, also ich glaube schon, dass da dass es die Buccaneers machen. Also das ist halt echt, das ist echt krass. Also ich meine, die spielen natürlich jetzt noch gegen die Falcons, die spielen noch gegen die Panthers und gegen die Saints. Ich denke nicht, dass sie gegen die 49ers gewinnen. Dafür sind sie offensiv einfach nicht stark genug. Die Saison, also es wirkt so. Dann die Bengals sehe ich momentan auch stärker und die Cardinals. Gegen die Cardinals können sie gewinnen. Also ich glaube, dass sie halt 3 Spiele gewinnen. Und wenn du 3 Spiele da gewinnst, dann reicht dir das zum Sieg in der NFC South halt. Ja, es reicht dir halt einfach. Wenn du da 3-3 gehst, dann stehst du nachher 8-9. Bei den Falcons, ich glaube nicht, dass die halt noch irgendwie großartig was reißen. Also, weil, ja, ich wüsste nicht. Das ist halt so ein Coin-Flip-Team. Ich meine, ich habe sie ja gesehen gegen die Panthers. Und das war halt einfach reiner Coin-Flip. Die gewinnen, verlieren dann mit 3 Punkten gegen die Chargers, verlieren dann mit 10 bei den Panthers, gewinnen dann mit 3 gegen die Bears, um dann mit 6 gegen die Commanders zu verlieren. So, das ist halt, die gehen wahrscheinlich 3-2, das reicht aber nicht. Die Panthers gewinnen auch nicht mehr so viele Spiele, die sind auch im Aufbau. Also ich glaube, dass die Buccaneers damit 8-9 tatsächlich die Division gewinnen.
Ja, Frank, dein Tipp?
Boah, ich weiß gar nicht, ob ich zu der Division überhaupt einen Tipp habe. Ganz ehrlich, also vor der Saison hätte ich das ganz anders gesehen. Jetzt überraschen hier und da mal die Atlanta Falcons sogar mit dem einen oder anderen ganz guten Spiel. Dann hat man irgendwie die Carolina Panthers völlig abgeschrieben. Dann schmeißen die ihren Coach raus, traden McCaffrey weg und auf einmal spielen die auch ganz, ja gut will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest mal erfolgsorientierter. Merkwürdige Division. So, bei Tampa Bay ist irgendwie alles verletzt, was eigentlich für den Erfolg von diesem Team einfach wichtig ist. Die ganze O-Line ist irgendwie nicht mehr vorhanden, deswegen haben die kein Running Game. Da kann auch Tom Brady eigentlich machen, was er möchte. Ich meine, die laufen im Endeffekt immer vor eine Wand. Also das Run-Blocking ist eigentlich nicht existent und damit funktioniert eine Tom Brady-Offense nun mal eigentlich nicht. Also die sehe ich auch nicht wirklich gut. Ich weiß gar nicht, wer davon tatsächlich in die Postseason möchte. Wenn die Saints das wollen würden, bräuchten sie einen Quarterback und dann müssten sie zumindest mal Jameis Winston aufstellen, weil die beiden anderen sind keine. Taysom Hill schon mal gar nicht. Und ich habe keine Ahnung, wer denn da irgendwo hin möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass die Buccaneers es irgendwie ganz knapp mit einem 9-8 oder vielleicht auch mit einem 8-9 schaffen, weil kein anderes Team aus dieser Division 7 oder 8 Siege sonst zusammenkratzen kann. Also das wird, weiß ich nicht, also ganz merkwürdig. Kein Tipp, wenn dann die Buccaneers, aber auch nur, weil ich denke, dass sie mit Abstand den besten Quarterback haben und ja, wenn das einer schafft, dann eher.
Ja, da möchte ich direkt mal reingrätschen und meinen Tipp abgeben, denn ich tippe nicht auf die Buccaneers. Ich tippe jetzt einfach mal ganz frech auf die Saints. Ich glaube, dass die Saints die Buccaneers schlagen werden und tatsächlich glaube ich, dass der beste Quarterback in der Division derzeit Andy Dalton ist. Und in so einem Fall, wo es so eng ist, gehe ich mit dem besten Quarterback, zumindest dem derzeit besten Quarterback. Deswegen kann ich mit Frank da nicht so ganz mitgehen und tippe auf die Saints. So, Tobi, dein Tipp.
Also es würde mich schwer wundern, wenn es die Buccaneers nicht machen. Ich meine, Rico und Frank haben schon ausreichend Argumente dafür geliefert, warum sie letzten Endes von den 4 Franchises, die da in der NFC South Nummer sind, die wahrscheinlichsten mit dem größtmöglichen Erfolg sind, aber da ist dann in den Playoffs ganz egal, welche Playoff-Historie Tom Brady jetzt nur hatte und dass sich die Fans in Tampa wahrscheinlich alle einreden, ja, und wir kommen dann als als was weiß ich, Seven Seed oder so in die Playoffs und dann rollen wir das Feld von hinten auf. Es ist egal, wer da hinkommt. Also in der zweiten Playoff-Runde sehe ich da keinen der vier. Von daher, da ist relativ schnell Schluss. Die Argumente dafür hat, gerade was die Bucks angeht, Frank auch schon deutlich herausgestellt. Die sind offensiv total eindimensional und da funktioniert im Laufen gar nichts. Das liegt teilweise an der O-Line, teilweise aber auch an, an dem, wie sie das spielen und das wird nicht lange gut gehen.
Gut, dann war's das jetzt auch schon mit dem Roundup. Und Rico, du darfst wieder übernehmen.
Danke schön. Ja, dann kommen wir zum Spiel der Miami Dolphins gegen die Houston Texans. Und ja, 30-15. Es klingt fast knapper, als es am Ende war, weil die Dolphins ja irgendwie nach dem ersten Drive oder nach dem zweiten Drive in der zweiten Hälfte ja alles geschont haben, was Rang und Namen hatte. Terron Armstead musste verletzt raus zur Halbzeit oder kurz vor der Halbzeit. Das war dann nochmal ein anderes Thema. Aber Tour ist raus und bei den Wide Receivers sah es dann auch definitiv ein bisschen einfacher aus, weil Tyreek Hill und Waddle haben 47 beziehungsweise 45 Snaps der 76 Offense-Snaps gespielt. Und normalerweise hätten sie dann wahrscheinlich auch fast 70 oder sogar noch mehr gespielt. Daran hat man ja schon gesehen, dass dass das durchaus nochmal eine andere Bedeutung hatte in der zweiten Halbzeit. Ja, 30-15. Micho, wie fandest du das Spiel? Was sind so deine Mitnimmsel?
Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen stolz, weil es so ungefähr gelaufen ist, wie ich gesagt habe, das Spiel ist zur Halbzeit entschieden. Und das war's. Also man muss ganz ehrlich sagen, dass in der ersten Halbzeit die Texans kein Bein auf die Erde gekriegt haben, aber wirklich gar nichts. Da haben wir mit voller Kapelle gespielt. Man hat wieder gesehen, was unsere Stärken sind. Und hat tatsächlich, Tua hat den Ball wieder gut verteilt an viele Spieler. Und wenn wir das ernsthaft nehmen, dann ist unsere Offense fast schon eine Flutwelle. So, damit haben wir ganz schlicht und ergreifend das Ganze dicht gemacht. Wir haben dann natürlich noch hier in der Defense tatsächlich auch relativ gut gespielt. Das würde ich aber nicht zu hoch hängen. Denn ganz ehrlich, gegen die Offense der Texans, ich glaube, da kann so fast jede Defense glänzen. Ja, trotz allem hat man auch da wieder gezeigt, dass eine grundsätzliche Qualität da vorhanden ist, weswegen ich nach wie vor Josh Boyer auf den Hot Seat setze und sage, so kann das mit der Defense tatsächlich nicht weitergehen, trotz Verletzungen und so weiter. Ja, und in der zweiten Halbzeit fand ich es auch richtig, dass wir geschont worden sind. Also dass die Spieler sich geschont haben, dann sah es natürlich so aus, als ob die Texans wieder rankamen. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass trotzdem es noch möglich wäre, mal eben einen Eingang hochzuschalten. Was ich dann in der zweiten Halbzeit mitgenommen habe, ist tatsächlich eine Geschichte, die ich sehr, sehr positiv fand. Miles Gaskin. 6 Carries für 17 Yards, 2,8 Yards im Schnitt. Das ist jetzt nicht weniger, als Jeff Wilson gehabt hat letztendlich. Raheem Mostert hat ja gar nicht gespielt, aber Jeff Wilson hat 3 Yards im Schnitt gemacht. Also von daher muss man sagen, alles gut. Und Jeff Wilson hat vor allen Dingen auch Terron Armstead dabei gehabt. Das hatte Miles Gaskin nicht. Also auch da zeigt wir, dass wir gerade im Running Room tatsächlich eine ziemliche Tiefe haben im Backfield, die wir ordentlich machen können. Negativ nehme ich mit Skylar Thompson, so dass die Highlights, die er in der Preseason gehabt hatte, die hat er jetzt so wieder so ein bisschen daneben gesetzt. Aber auch da, er hat mit Backups gespielt. Auf der anderen Seite, er trainiert auch mit den Backups. Von daher sollte da die Chemie eigentlich stimmen. Aber er hat die Fehler so weit minimiert, dass wir das Spiel tatsächlich dann letzten Endes nicht wirklich verloren haben. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir das Spiel irgendwie verlieren werden. Das Schlimmste ist natürlich die Verletzung von Terron Armstead. Ich glaube, dass ohne Terron Armstead unsere O-Line nicht nur eine, sondern direkt zwei Klassen schlechter ist. Und dass wir dementsprechend, dass wir da ordentlich dran zu knabbern haben werden, sowohl im Running Game als auch im Passing Game. Denn es macht unsere O-Line einfach schlechter. Und das zeigt meiner Meinung nach auch wieder, dass wir vielleicht an einigen Stellen falsch investiert haben, denn die O-Line hätte noch mehr gestärkt gehört. Aber gut, es ist, wie es ist. Es war keine Überraschung. Es waren jetzt keine großen Erkenntnisse. Das liegt auch an der Schwäche des Gegners und das soll kein Disrespect gegenüber den Texans sein. Das muss man aber leider so sagen. In unserer derzeitigen Form. Weiter geht's.
Wunderbar, dankeschön. Tobi, deine Einschätzung zum Spiel?
Ja, Micho hat ja relativ viel gesagt, aber man muss auch dazu sagen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochnäsig oder ein bisschen von oben herab an, aber wir haben auch in der ersten Halbzeit kein offensiv 1A-Game gebracht. Also da waren teilweise auch Drops dabei oder Bälle dabei, wo man sagen kann, ja, also Gott sei Dank sind es nur die Texans, an einem Tag gegen ein besseres Team sollte man diese Dinger tunlichst fangen. Also wir hätten, wenn wir mit der vollen Kapelle durchgespielt hätten, sicherlich, ich sag mal so, roundabout 60 Punkte machen können. Das wäre durchaus drin gewesen, aber wie auch Micho schon gesagt hat, es muss ja nicht sein, ne? Das Ding war zur Halbzeit sowas von durch. Da hat man dann aber auch gemerkt, wo die Texans gerade in ihrem Aufbauprozess stehen. Nämlich ganz am Anfang oder da, wo die Dolphins Anfang der Saison vor 3 Jahren gestanden haben, als wir die hohen Niederlagen kassiert haben. Also das war schon, wir waren völlig im Driving Seat. Wir hatten von Beginn an alles im Griff und ich gehe auch davon aus, ich habe ketzerisch während der zweiten Halbzeit mal gefragt, wie es denn stehen müsste, damit Tua wieder zurückkommt und damit wir dann den einen Drive hinlegen, den wir dann theoretisch noch gebräucht hätten, aber das war mehr oder minder ein Trainingsspiel und ein Spiel, was jetzt mit der Verletzung von Terron Armstead nicht so ganz geklappt hat, dass man solide und seriös über die Bühne bringen musste. Und das hat man getan. Was mich persönlich sehr gefreut hat, war
ja, ich weiß nicht.
Darf ich weiterreden?
Sicher doch.
Was mich persönlich sehr gefreut hat, und da möchte ich nochmal detailliert drauf eingehen, ist die Tatsache, dass Xavier Howard einen defensiven Touchdown gemacht hat. Er hat zwar keine Interception gefangen, das hat er nicht geschafft, das hat dafür Verone McKinley gemacht, aber er hat einen defensiven Score gemacht und man hat beim Jubeln auch gemerkt, dass die Mannschaft oder dass die Defense ihn mitnimmt und dass die Defense weiß, was Xavier Howard momentan leistet. Der Mann ist nicht bei 100%. Der Mann hat nicht so die Form, die er hätte haben können oder haben müssen. Aber gerade auch durch diese Verletzungsanfälligkeit durchzuspielen und dann diesen defensiven Score zu haben, ich denke, das hat ihm und auch der Defense nochmal richtig gut getan. Und auf der anderen Seite, das habe ich auch während der ersten Halbzeit in den Game Day Thread von der Facebook-Gruppe geschrieben, holt Laremy Tunsil da raus. Also der ist weit und breit allein auf weiter Flur, aber der kann alleine nur auch keine O-Line halten. Allen, der Quarterback von den Texans, war nur auch nicht gerade gut. Und man sieht deutlich, was die Texans wollen. Nämlich entweder, ich glaube, CJ Stroud oder Bryce Young, den First Overall Pick. Also für die geht's in der Saison, glaube ich, um nicht mehr so viel.
Micho?
Ja, hier möchte ich mal ganz klar widersprechen. Man sieht deutlich, was die Texans wollen, finde ich schwierig. Weil das hat so dieses, was man uns damals nämlich auch vorgeworfen hat, dieses Tanking. Ich glaube eben nicht, dass die unbedingt das wollen. Die wollen schon ihr Bestes geben. Und es ist halt nicht mehr drin. Aber ich glaube nicht, dass sie absichtlich jetzt hingehen und sagen, dieses Tanken, dieser Tanking-Vorwurf und sagen von wegen, wir wollen verlieren und so weiter und so fort. Vielleicht will das Front Office das so ein bisschen. Vielleicht wollen manche Fans das durchaus. Aber ich glaube nicht, dass das Team das will. Ne?
Frank, du darfst gerne auch was dazu sagen.
Ja, ich würde genau da anknüpfen wollen. Also ich glaube, da so ein Owner oder vielleicht auch der ein oder andere Coach und so ein Front Office, die würden bestimmt gerne sich eine besonders gute Draft-Position erarbeiten, um es mal vorsichtig zu nennen. Aber alle Spieler, die da jetzt auf dem Feld sind, die spielen ja nun mal auch um ihren Vertrag und die wollen definitiv nicht verlieren. Die wollen sich so gut wie möglich es geht präsentieren. Die wollen sich zum einen vielleicht für die Texans für eine weitere Saison empfehlen, für ein anderes Team empfehlen. Da sind ganz viele Spieler in einem Contract-Year dabei. Die wollen alle gewinnen, die wollen sich zeigen und dann stoßen die natürlich an ihre Limitierungen, die der Coaching-Staff mit sich bringt. Da scheint mir wenig Ideen zu sein, was man in Offensiv überhaupt machen möchte. Dann wechselt man jetzt in Quarterback mitten in der Saison, obwohl der Mills sicherlich nicht das Problem gewesen ist. Dann bringt man noch so einen Allen rein, dann kann ich ja direkt eigentlich ohne Quarterback spielen und solche Sachen. Also das ist alles ein bisschen merkwürdig, aber das kommt ja dann eher vom Coaching-Staff und nicht eher von den Spielern oder vielleicht auch der Owner im Hintergrund, der da wieder so rumwirkt und da auf den Trainerstaff einwirkt. Also das ist sehr merkwürdig, was da so passiert. Aber grundsätzlich ist da ja auch Talent vorhanden. Nur das ist natürlich, wenn man ein Team, was ohnehin so im Down-Modus ist und im Wiederaufbau-Modus irgendwann erstmal starten möchte, weil da sehe ich die noch lange nicht. Also sie sind für mich dieses und auch nächste Saison höchstwahrscheinlich Bodensatz der Liga und vielleicht sogar noch im Jahr danach. Zumindest wenn auch der Owner mal mit einem richtigen Coaching-Staff auch kein ordentliches Zeichen nach vorne setzen wird. Und da muss man ja direkt fragen, welche Top-Assistants, die jetzt irgendwie mal Headcoach werden wollen oder so, möchten sich denn auch jetzt unbedingt dann die Texans antun, weil man, da hat man in den letzten Jahren ja viel mitbekommen, was denn da rund um diese Franchise alles so nicht gestimmt hat. Das ist eine ganz schwere Aufgabe, überhaupt jemanden dafür zu begeistern, da hinzukommen. Deswegen, die Spieler wollen sicherlich gewinnen, die Spieler wollen in der Liga bleiben, ne? NFL, not for long, das weiß jeder. Wenn die sich nicht gut präsentieren, wenn die nicht abliefern, dann bleiben die nicht in dieser Liga. Deswegen, die werden das wollen. Und Texans an sich ohnehin ein desaströses Bild. Noch vor wenigen Jahren eigentlich regelmäßiger Playoff-Teilnehmer, Division-Champion gewesen und weiß der Geier was. Und wie schnell man so etwas vor die Wand fahren kann, das ist ein wirklich sehr abschreckendes Beispiel.
Danke dir für die Worte, Tobi.
Ich wollte dazu auch nur sagen, wir kennen das ja aus der eigenen Biografie der Dolphins. Natürlich tanken die nicht, aber sie fahren sowas Ähnliches wie das, was wir gemacht haben und wir damals als harten Rebuild bezeichnet haben. Das ist das, was die Texans da momentan probieren. Nur leider haben sie ja dann auch das Problem, dass zum Beispiel Brandon Cooks, der einer so ihrer Cornerstones sein soll, neben Tunsil. Das ist ja, also man kann es nicht eins zu eins vergleichen, aber das ist ja der Texans Minka Fitzpatrick. Ich finde, man merkt dem auf dem Platz auch durchaus an, dass der eigentlich gar keinen Bock hat. Und in jedem Interview lässt er ja keine Gelegenheit aus, zu zeigen und zu sagen, dass er keine Lust hat, für diese Franchise zu spielen und er sich nicht als einer dieser Cornerstones sieht. Ich denke, der wird nach der Saison auch die Texans verlassen und ich sehe das so ähnlich wie Frank, das wird 2-3 Jahre dauern, dann bis die wieder einigermaßen so weit sind, dass sie in einem Wiederaufbau sind.
Micho.
Ja, also ich habe mich halt an diesem Wort gestört, von wegen, die gucken halt nach dem First Overall Pick, um sich einen bestimmten Quarterback zu picken. Das ist ja bei uns damals auch gesagt worden, wobei ich sage, wenn wir den First Overall bekommen hätten, weiß ich nicht, ob wir Tua gezogen hätten damals. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann man ja auch wieder drüber diskutieren. Aber ich finde halt, deswegen muss man mit diesen Bemerkungen von wegen, die gehen für den oder den Spieler, halt sehr, sehr vorsichtig sein, weil das kommt halt meistens nicht aus der Franchise, das ist bei uns auch nicht aus der Franchise gekommen, sondern das kommt über die Medien. Und wir haben drunter gelitten. Ich kann mir vorstellen, dass die Texans auch darunter leiden. Und auch der Coaching-Staff. Wenn man jetzt sagt von wegen, ja, warum schmeißen die Kyle Allen rein oder sowas? Die versuchen halt alles. Weil auch der Coaching-Staff sitzt mehr als nur ein bisschen am Hotseat. Die wissen wahrscheinlich, dass es für sie in der kommenden Saison nicht weitergeht. Und wenn die irgendwo noch vernünftig agieren wollen, müssen die zumindest irgendwas zeigen. Und die versuchen halt alles. Das ist der Grund, warum ich da nochmal drauf hingewiesen habe. Aber auch da, glaube ich, will Frank was zu sagen.
Ja, nur so grundsätzlich, egal auf welchen Quarterback man da jetzt so schielen mag oder irgendwas, da weiß natürlich auch keiner, was in den nächsten Wochen und Monaten und alles noch passieren wird. Ich wollte eigentlich nur darauf eingehen, was passiert, wenn man einem Spieler tatsächlich so die Lust am Spiel nimmt. Jetzt hat Brandon Cooks in vielen Jahren auch schon die ein oder andere Verletzung mitgenommen, ist ja auch mit der ein oder anderen Gehirnerschütterung mal schnell ausgefallen. Jetzt geht er zu seinem Team und sagt, hey Freunde, ich sehe hier keinen Plan, ich sehe hier keinen Fortschritt und ich bin auch schon demnächst irgendwie 30, 31, weiß nicht genau, und ich möchte eigentlich gerne nochmal woanders hin. So, also er bittet um einen Trade. So, und dann schlägt man dem die Tür vor der Nase, ohne dass er irgendeine Perspektive zu irgendetwas hat. Ist für mich ein völlig falscher Umgang mit einem Spieler. Was soll das, ne? Die haben keine Aussicht, dass er mit denen in die Playoffs kommt. Das wird nächstes Jahr nicht so sein, das wird übernächstes Jahr nicht so sein. Sondern ist seine Karriere, wenn er Pech hat, auch von heute auf morgen dann halt einfach vorbei. Und er hat keine Chance gehabt, nochmal wieder irgendwo anzugreifen. Dass der sauer ist, kann ich gut verstehen. So, man kann auch ein anderes Beispiel direkt nehmen. Die 49ers haben für Christian McCaffrey getradet. Ja, schön. Da geht Jeff Wilson zu unserem General Manager und sagt, hör mal, Freunde, ich bin hier in dem Contract hier und so weiter und so weiter. Ich möchte eigentlich gerne spielen. Und jetzt sehe ich, jetzt steht auf jeden Fall nicht nur McCaffrey vor mir, jetzt kommt Elijah Mitchell zurück und so weiter und so weiter. Mit der kleinen Spielzeit, da kann ich doch gar nicht auf mich aufmerksam machen. Und mit dem Trade zeigt ihr mir auch, ihr jetzt wollt in der nächsten Saison ja dann auch weiter auf McCaffrey und Mitchell setzen und nicht mehr auf mich. Kommt bitte, lasst mich irgendwo hingehen, wo ich zeigen kann, was ich drauf habe und dass ich mich für einen Vertrag für die kommende Saison empfehlen kann. So, es gibt halt immer zwei Möglichkeiten. Ne? Du machst einen Spieler im Endeffekt glücklich und lässt ihn irgendwo hingehen oder du haust ihm die Tür vor die Nase. Und diese Tür vor die Nase führt immer nur dazu, dass ich mich auch in der Öffentlichkeit immerhin weiter immer schlecht präsentiere. Und die ganze Franchise leidet darunter und auch so ein Locker-Room leidet darunter. Also die Houston Texans sind für mich in den letzten ein, zwei Jahren ein absolutes Beispiel, wie man es einfach nicht managen kann.
Ja, wobei man dazu sagen muss, Brandon Cooks wusste vorher, worauf er sich einlässt. Und er hat dann gesagt, ja, ist okay. Und jetzt im Nachhinein kommt halt diese Tour von wegen, nee, kein Bock drauf oder sowas. Ich meine, wie es bei den Houston Texans laufen wird und in welche Richtung das gehen wird, das weiß man vorher. Und finde ich halt dementsprechend schwierig, jetzt im Nachhinein zu sagen, von wegen, ja nee, da habe ich dann doch keinen Bock drauf. Also dafür ist er eine lange Zeit fristlich entlohnt worden und die Texans hatten einen Plan mit ihm und der zerschießt den ja auch einiges. Von daher kann ich die Spieler in der Beziehung nicht unbedingt verdienen. Ich weiß, in der NFL zeigt man schnell auf die Franchises oder sowas und sagt schnell, die Spieler werden entmachtet. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht solche Verhältnisse haben, wie zum Beispiel im Fußball. Das bekomme ich immer noch am Rande mit, wo Spieler im Prinzip machen können, was sie wollen und Verträge nichts wert sind. Also da wäre ein gesunder Mittelweg in der Richtung schon irgendwo schön.
Ja gut, ich meine, gut, jetzt gibt es einige Themen, wo ich was zu sagen kann. Die Parallele zum Fußball ist natürlich, aber es gibt ja auch Spieler, die einfach, sag ich mal, streiken. Die gibt es in der NFL genauso. Und dementsprechend, das ganze System ist halt anders und ja, es gibt ja auch Vereine, die einfach Spieler verkaufen oder dich in dann die Trainingsgruppe B abschieben. So, das gibt's halt da auch von beiden Seiten. Die Verträge in der NFL sind einfach komplett anders als beim Fußball und da fällt es mir dann in dem Moment schwer, das zu vergleichen. Aber ja, ich kann das schon verstehen. Was Cooks angeht, ja gut, er hatte den Vertrag, glaube ich, vor dieser Saison. Wir hatten ja die Texans letzte Woche zu Gast. So, der wusste eigentlich, auf was er sich einlässt, aber jetzt komischerweise dann, also das ist schon eine sehr komische Situation. Vielleicht ist da noch was anderes vorgefallen, man kann nur spekulieren, aber es ist auf jeden Fall ungünstig. Das kann man in jedem Fall sagen und die ganze Franchise, wie sie sich dargestellt hat, gut, sie haben Deshaun Watson halt dann die Tür gezeigt, mehr oder weniger, auch klar da, dass sie da nochmal Profit rausschlagen wollen. Ja, mei, sei ihnen aufgrund dessen, dass sie halt nicht so ganz stark sind, verziehen. Man hätte ihn auch aber cutten können, aber gut, da ist die NFL halt ein Business. Aber Frank, Da möchtest du vielleicht einhaken.
Ja, eigentlich grundsätzlich ganz gerne, und zwar nicht auf dieses Deshaun Watson außer des Feldes Verhalten, in Anführungszeichen. Da will ich gar nicht mehr viel zu sagen, da ist schon viel genug und viel, viel zu viel zu gesagt worden, sondern dieses Bild, was die Texans auch schon abgegeben haben, bevor diese ganze Nummer rausgekommen ist. Da stellt sich ein Quarterback hin und sagt, hey, ihr habt mir irgendwie zugesichert, wenn es um den neuen Coach geht und so, da habe ich ein Mitspracherecht. Ah, okay, völliger Quatsch, sowas macht man einfach nicht. Spieler sollen spielen, Coaches sollen die Spieler vorbereiten und trainieren, der Owner soll die Checks unterschreiben. Was anderes, so anders funktioniert das nicht, ne? Wenn auf einmal jetzt ein Spieler da ein Mitspracherecht eingeräumt wird, wer da Coach wird oder was weiß ich nicht, so haben sie es ja nach außen dargestellt. Das ist ja völliger Unfug. Also es tut mir leid. Also dieser Owner gehört für mich aufs alten Teil. Dem hätte man eigentlich eventuell auch hier und da auch schon mal nahelegen sollen, dieses Team verkaufen zu müssen. Weil das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Der hat ja auch selber auch die ein oder andere diverse Anschuldigung schon mal gegen sich gehabt. Abgesehen davon, dass er ohnehin auch in einer sehr fragwürdigen politischen Ecke steht. Aber das ist ja noch wieder ein
anderes ganz Problem. Ganz kurz, den Fehler habe ich letzte Woche auch gemacht, Frank. Der Owner hat gewechselt. Das ist der Sohn. Das ist nicht mehr der alte Owner. Von daher...
Naja gut, wenn es der Sohnemann ist, der wird ja natürlich eine völlig andere Einstellung haben als sein Vater, dann rudere ich natürlich jetzt völlig zurück. Nein, Spaß beiseite. Wenn diese ganze Franchise nicht im Endeffekt mal ordentlich geführt wird, also ein General Manager, der tatsächlich auch mal was zu entscheiden hat, ein Owner, der am besten nur Checks unterschreibt und dann auch vielleicht mal ein Coach eingestellt wird, der eventuell sich auch mal um Spieler kümmert und um das, was auf dem Platz passiert, anstatt dass der andauernd irgendwelche Interviews zu irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen geben muss, dann kann das vorwärts gehen. Machen die so weiter, will doch auch kein Free Agent oder irgendwas dahin, selbst wenn man die mit Geld zuschütten würde. Wer will sich das denn antun? Also tut mir leid, ich verstehe das alles nicht, was da passiert.
Ja, das ist dann sicherlich nochmal eine andere Geschichte, wer wohin und ich bin gespannt, wie die sich weiterentwickeln, weil ich kann mich noch erinnern, dann hieß es, welcher Quarterback hatte noch Mitspracherecht, bei welchen Positionen whatsoever. War auf jeden Fall ziemlich wild und da muss ich definitiv was tun und ja, ich bin gespannt, ob es denn mit dem Sohnemann jetzt dann irgendwie nächste Saison besser wird, weil die ja, ich gehe davon aus, dass die sich ja auch wieder von allem trennen und so weiter und so fort. Und dann muss man mal sehen, was da passiert. Es gibt ja genug, ich sag mal, Coaches, die in der NFL sind, die das vermutlich rumreißen könnten. Und muss man mal schauen. So, das war das Thema. Zum Spiel selber vielleicht noch. So ein bisschen in den Hintergrund geraten, auch zu Recht. Die Dolphins haben halt einfach das Ding runtergespielt. Es gibt noch eine witzige Geschichte, dass Mike McDaniel wurde ja auch wieder gemikrofont. Also der war zumindest zu hören. Jetzt ist eines der Schnipsel auf Twitter gelandet. Und zwar, dass Mike McDaniel steht am Spielfeldrand und meinte so von wegen maybe I'm foolish, but I guess the next drive we will just pass the ball. Also er hat einfach nur den Ball gepasst und die Dolphins haben ja extrem viel gepasst, weil der Lauf halt überhaupt nicht funktioniert hat und dementsprechend ja war das abzusehen. Dann hat man die Starter rausgenommen, nachdem man gesehen hat, okay, eigentlich brennt hier nichts mehr an. Das wurde dann vielleicht noch für den einen oder anderen so ein bisschen, was passiert denn da jetzt? Die Texans machen auf einmal 15 Punkte und so weiter und so fort. Da war dann aber nicht mehr viel. Die Dolphins haben sehr, sehr soft gespielt, dann auch in der Defense. Ja, ich denke nicht, dass man hier viel rausziehen kann, außer dass die Dolphins sehr dominant aufgetreten sind und ich nie geglaubt hätte, dass man so früh mal irgendwann einen Starter rausnimmt. Das war echt krass. Und Skylar Thompson war jetzt nicht der Segen, den sich vielleicht viele Dolphins-Fans... Das Thema haben wir auch im Vorlauf der Saison so ein bisschen mal angesprochen. Was ist denn wenn und wie und was? Aber ja, das war jetzt nicht die Erleuchtung, die sich vielleicht einige Dolphins-Fans gewünscht haben. Und ja, ansonsten, es war die O-Line sah ohne Terron Armstead wirklich schwächer aus. Das ist definitiv ein Problem. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil man im Spiel wechseln musste und dann das Zusammenspiel nicht mehr so ganz gepasst hat. Ja, aber wenn Terron Armstead wirklich ausfallen sollte, dann wird das für die Dolphins die nächsten Wochen sehr, sehr, sehr ungemütlich, weil ja die Bosa-Brüder beide warten, sofern, ich glaube, beide sind fit. Dementsprechend, ja, wird das auf jeden Fall spannend auf Tackle, was wir da präsentieren werden. Und sonst, glaube ich, gibt es dem Spiel auch nicht mehr wirklich was sagen. Micho, willst du einen Spieler des Spiels küren?
Ja, mache ich gerne. Für mich tatsächlich, da will ich jetzt mal eine Überraschung, offensiv, Richard Craycraft, der wieder auferstanden ist quasi. Er war ja zwischenzeitlich, er hatte in der Saison zwischenzeitlich schon sehr gut gespielt, war dann so ein bisschen unter ferner Liefen geworden, hat bei dem Spiel jetzt wieder mit 55 Yards geglänzt, zeigt die Tiefe auch im Wide Receiver Room. Deswegen ist er für mich der Spieler des Spiels.
River, nicht Richard.
River, Entschuldigung, ja.
Aber, ja.
Er hatte wahrscheinlich Hippie-Eltern, deswegen heißen die ja alle so dann Willow und River und Sea oder was weiß ich.
Ja gut, dafür musst du kein Hipster sein. Es soll ja Leute Hippie. Geben. Entschuldigung, dafür musst du ja kein Hippie sein. Es soll ja Leute geben, die ihre Kinder North, South, East, West nennen oder halt nach irgendwelchen komischen Buchstaben- und Zahlenkombinationen. Wie unser, ja, der neue Twitter-Besitzer. Ja, der Elon. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gebannt, weil ich irgendeinen Namen genannt habe im Internet, aber ja, das.
Ja, ich glaube, wir müssen alle mal uns mal irgendwie Mastodon-Accounts machen oder so, ne? Oh, das ist, glaube ich, der neue heiße Scheiß.
Ja, da bin ich noch nicht so ganz zugekommen. Das soll auch nicht ganz so nice sein. Aber never mind. Ich glaube, ich würde einfach mit Verne McKinley gehen, weil das ja auch einer unserer Undrafted Free Agents war. Und der jetzt tatsächlich zum Spielen kam, auch mehr zum Spielen kam durch die Verletzung natürlich von Brandon Jones und mit der Interception. Cool. Finde ich einfach eine schöne Geschichte, wenn solche Spieler, die halt als Undrafted Free Agent dann wirklich so ein bisschen durchstarten und Spielzeit bekommen. Er hat ein Drittel der Snaps gemacht. Ich finde das cool und dementsprechend honoriere ich das einfach mal auch ein bisschen aufgrund der Story mit dem Spieler des Spiels. Und natürlich, da muss man sagen, es sind zwei ehemalige Oregon-Safeties gewesen, da mit Javon Holland und Verne McKinley. Hat natürlich gepasst dann. Fand ich auch eine schöne Geschichte. Also rundum eine runde Sache. Wow. Das soll es dann zum Spiel der Dolphins zu Hause gegen die Texans gewesen sein. Und jetzt geht es für die Dolphins tatsächlich an die andere, zur anderen Seite der USA. Man ist an der Westküste und wird in San Francisco und in LA spielen. Und zwar als erstes jetzt bei den San Francisco 49ers. Frank, wie bist du denn bisher so mit der Saison der 49ers zufrieden? Wenn ich das so ein bisschen mit unserer Saison vergleiche, gab es ja auch so einen kleinen Dip, würde ich sagen. Und seitdem sieht das gar nicht so schlecht aus. Und es hat so ein bisschen Parallelen zur letzten Saison, weil da sah es zwischenzeitlich ja auch nicht ganz so rosig aus.
Ja, das ist schön zusammengefasst. So grundsätzlich hätte ich jetzt die Gegenfrage gestellt, wie viel Zeit habt ihr, wenn du mich das kurz beantworten sollst.
Lass dich aus, ja.
Sind wir in drei Stunden fertig.
Easy.
Ja, das ist echt zwiegespalten, weil da sind einige sehr, sehr gute Leistungen dabei und einige ganz furchtbare. Also das ist dann auch wirklich nicht zu erklären, wenn man sieht, wie man eigentlich so einen Rivalen wie die Rams oder auch die Cardinals tatsächlich dominiert und dass man dann es nicht schafft, irgendwie gegen die Atlanta Falcons zu punkten. Also das sind dann so Dinge, die einfach nicht in meinen Schädel reingehen. Also da fehlt mir einfach Konstanz in dem Team. Aber das hat man in den letzten Jahren tatsächlich schon mal häufiger. So, dann hat man in den ersten Spielen unter Garoppolo natürlich gesehen, dass in die ganze Offseason ein anderes Offensive Scheme eingeübt worden ist und man eigentlich anders spielen wollte, als man es dann doch jetzt wieder musste durch die Verletzung von Trey Lance. Das hat einen Moment gedauert, bis sich das so eingegroovt hat. Und was wir in den letzten Jahren einfach nicht gehabt haben, ist ein Running Back, der tatsächlich auch mal eine Gefahr im Passspiel darstellt. So, da gab es immer mal einen Matt Breida, einen Raheem Mostert, einen Jeff Wilson, aber das sind jetzt alles nicht die gefährlichen Passempfänger und insbesondere laufen die nicht immer so dahin, wo sie denn eigentlich sollen. Zumindest sieht das nach dem Scheme immer danach aus, dass die das nicht alle so genau gewusst haben. Und so ein Christian McCaffrey ist natürlich so ein richtiger Difference-Maker oder ein Security-Blanket, wie die Amerikaner so schön sagen. Meine Güte, dann du weißt nie, was passiert da jetzt. Also seitdem der mit in der Offense drin ist, gefällt es mir deutlich besser. Garoppolo spielt in eine sehr gute Saison, wie ich finde. Er hat jetzt tatsächlich mal seine größte Schwäche, nämlich die ganzen Interceptions, tatsächlich vermeiden können, wo er im letzten Spiel echt Glück gehabt hat. Da ist eine durch eine Flagge zurückgenommen worden. Die Flagge war meinetwegen zu Recht, aber den Ball hätte er auch wieder nie werfen dürfen. Also er hat es halt immer mal wieder drin. So, da werfen ihm natürlich auch viele Kritiker immer vor, aber es gibt, glaube ich, keinen Quarterback in der Liga, der so viel in die Mitte wirft und in die Mitte werfen muss, weil da lebt ja nun mal die Shanahan Offense und da wird er an vielen Stellen einfach ja underrated in Anführungszeichen. Der ist, er hätte locker 3 Flaggen kriegen müssen für Roughing the Passer im letzten Spiel und wie gesagt, Tom Brady in Mahomes oder sonst wer, die hätten die alle gekriegt und er kriegt keine davon. Und das sind dann so Dinge, wo ich mir immer frage, hey Referee, was soll das? Ne? Der Ball ist 5 Sekunden weg und der rennt ihn über den Haufen. Ne? Ist ganz merkwürdig, das funktioniert halt irgendwie nicht. So, und dann merkt man dem Team dann halt auch an, wenn es denn fit ist und wenn die Playmaker alle gut drauf sind, dann sind die echt schwer zu stoppen. Da sind wir wieder bei dem interessanten Punkt, ja, mit dem Fit-Sein. Ja, das ist bei den 49ers in den letzten Jahren immer wieder ein Problem gewesen, gerade auch im Running Back Room. Jetzt haben wir es wieder, jetzt fällt Elijah Mitchell schon wieder aus. Jetzt hätte man Jeff Wilson wahrscheinlich noch gerne wieder irgendwie an Bord. Es muss halt wieder Next Man up ran. Das ist die Frage, ist es jetzt eventuell Jordan Mason, der undrafted Rookie, der jetzt Snaps bekommt? Ist es Tyrion David Price, der Drittrunden-Pick oder keine Ahnung? Oder darf es tatsächlich noch wieder Tevin Coleman sein, den man dann vom Practice Squad aktiviert? Muss man dann einfach sehen. Also die Saison ist ein einziges Auf und Ab. Mit dem Record aktuell 7-4, ja, kann man zufrieden sein, aber das waren auch schon 2 Spiele bei, die man nie verlieren darf eigentlich. Und gerade das Spiel gegen die Kansas City Chiefs war einfach enttäuschend. Da hat man sich sagenhaft schlecht präsentiert. Und natürlich kann man gegen ein Team wie gegen die Chiefs verlieren. Man muss sich aber nicht abschlachten lassen. Und ja, das war einfach nicht nett mit anzusehen. Und auch die letzte Partie gegen die Saints, da hat man sich ja mehr auch selber in den eigenen Fuß geschossen, als dass die Saints irgendetwas verhindert hätten. Die Defense hat überragend gespielt, wie sie es die ganze Saison eigentlich schon tut, mit Ausnahme von dem Kansas City-Spiel. So, und dann kriegt die Offense da nur magere 13 Punkte hin. Also da muss man das Spiel eigentlich auch schon zur Halbzeit, wie es die Dolphins gegen die Texans ja gehabt haben, eigentlich schon im Sack haben gegen einen offensiv so völlig ungefährlichen Gegner wie die Saints, also zumindest aus unserer Sicht gegen unsere Defense. Also das war dann auch echt schwer mit anzusehen. Hatte ich auch nach der Vorwoche, nach dem sehr, sehr überzeugenden Spiel gegen die Cardinals und auch dann gegen die Chargers, hatte ich da überhaupt nicht mit gerechnet, dass man sich so schwer tut gegen die Saints.
Ja, danke dafür für die Einschätzung. Und ja, gut, ich denke, es gibt in der Saison immer so ein bisschen Auf und Ab. Wenn wir jetzt auf das Matchup gegen die Dolphins kommen, und es ist ja so ein bisschen Shanahan, Mike McDaniel ist ja so ein bisschen so die Überschrift Jimmy G gegen Tua, auch wenn die beiden natürlich nie gegeneinander spielen. Ist natürlich dann immer schön von den Medien so Quarterback gegen Quarterback und ja, dass sich dieses ja, dieses Spiel gerade auf Coach-Ebene sehr, sehr interessant gestaltet, ist, denke ich, auch klar. Mike McDaniel hat da schon versucht, so ein bisschen runterzukochen mit 1/17. Wie viel ist dieses Spiel gegen die 49ers wert? 1/17. Das hat schon mal gepasst. Ja, Frank, was müssen die 49ers denn dann gegen die Dolphins machen, um den Sieg zu Hause zu feiern?
Relativ einfach. Ihr Leistungsmaximum abrufen und 60 Minuten gut spielen, weil das ist auch so ein Problem, dass die 49ers es selten schaffen, bis an ihre Leistungsgrenze zu gehen und die überhaupt dann auch mal mehrere Spiele in Folge aufs Feld zu bringen. Dafür vielleicht ganz gut gewesen, dass man gegen die Saints nicht so optimal und richtig gut gespielt hat, gerade in der Offense. Vielleicht hat man sich jetzt einiges aufgespart für die Dolphins. Wäre möglich, ist auch sicherlich vonnöten, keine Frage. Ja, was müssen die 49ers machen? Das ist ganz klar, das ist ihr Gameplan. Man muss dem Gegner seine Art zu spielen aufdrängen. Das Spiel der 49ers ist immer eigentlich in Front zu gehen, also frühe Punkte zu machen, dann mit langen Drives den Gegner auch zu zermürben, die Defense des Gegners zu zermürben, die Offense des Gegners vom Feld zu halten. Ja, und dann einfach immer wieder punkten. Dafür müssen die 49ers ihre Red Zone Trips tatsächlich auch mal mit Touchdowns abschließen und nicht nur mit Field Goals, wie es jetzt in der vergangenen Woche noch wieder der Fall war. Das sind wenn die 49ers die Basics hinbekommen. Das heißt, die bekommen ihr Run-Game ganz gut auf die Reihe, so dass man nicht genau weiß, was passiert denn jetzt. Wenn dann auch Debo Samuel einen guten Tag hat, dann ist alles möglich. So, und in der Defense, die Defense der 49ers spielt überragend, aber sie werden mit den Dolphins Probleme bekommen, nämlich alleine wegen dem Speed, den zu verteidigen. Da wird es auf den Pass-Rush ankommen und da ist es für Nick Bosa sicherlich nicht sonderlich schade, dass Terron Armstead nicht dabei ist.
Das klingt doch schon mal nach einem Plan, der vielleicht realistisch werden könnte. Ja. Tobi, hast du Fragen an den lieben Frank?
Ich habe mir im Vorfeld, weil ich ja die Preview geschrieben habe für den EV, das Matchup Tavarius Ward gegen Tyreek Hill angeguckt. Erwartest du das, Frank? Wie schnell ist Herr Ward und glaubst du, dass er von seinem ehemaligen Teamkollegen, dass er davon profitieren kann, dass die beiden quasi jeden Tag in den Trainingsraps bei Kansas City gegeneinander gespielt haben? Erwartest du da Vorteile für Ward oder erwartest du vielleicht sogar Nachteile? Wie schätzt du genau dieses Duell zum Beispiel ein? Weil das ist ja schon sehr auffällig, dass der Cornerback der 49ers und der Star-Wide-Receiver der Dolphins, ich glaube, 4 oder 5 Jahre lang in Kansas City in einer Mannschaft gespielt haben.
Ja, das ist tatsächlich auffällig und das ist auch wieder so eine schöne Geschichte, die rund um dieses Aufeinandertreffen von diesen beiden traditionsreichen Franchises natürlich auch wieder richtig gut passt. Ob das jetzt ein Vor- oder ein Nachteil ist, dass man sich gut kennt, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ist, glaube ich, die große Frage, wie verkopft man in Anführungszeichen an diese Geschichte dran geht. Wenn man jetzt einfach sein Spiel spielt, wie man es immer spielt, sowohl der eine wie auch der andere, also offensiv wie defensiv, dann wird das, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes und sehr spannendes Duell. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt versuchst, Dinge zu tun, die du sonst nicht machst, weil der andere dich ja kennt, ich glaube, dann bringt man immer eine viel zu große Verkopfung also in diese Sache rein und macht etwas komplizierter, als es dann eigentlich ist. Ich glaube, da wären beide nicht gut beraten, wenn sie das tun würden. Ich würde mir ohnehin die Frage stellen, wie oft wir dieses Duell denn überhaupt sehen. Denn wenn ich das so richtig verfolgt habe, schieben die Dolphins den Cheetah, wie er so schön genannt wird, ja auch gerne mal ein bisschen rum. Und die 49ers spielen da ehrlich gesagt ja nicht mit. Die spielen, da wird dann der gute Tavarius Ward wird auf der linken Seite bleiben. Also er wird der linke Cornerback sein sozusagen. Und der wird einfach nicht übers Feld ihm folgen. Da wird er halt auf andere treffen. Dann wird ein guter Offensive Coordinator oder jetzt halt Head Coach wie Mike McDaniel, der wird natürlich da sich das passende Matchup suchen. Und er wäre dumm als Coach, wenn er einfach seinen besten Wide Receiver gegen einen sehr, sehr guten Cornerback und auch einen underrated Cornerback, er ist der Nummer 1 Run-Verteidiger in dieser Liga und ich glaube, er hat erst einen Touchdown abgegeben. Der Ward ist schon eine Top-Verpflichtung gewesen auf dem Free-Agent-Markt. Er wäre dumm, wenn man die gegeneinander spielt. Ich würde ja eher schauen, dass ich so einen Spieler wie Hill dann mal gegen Diomolo Lenoir zum Beispiel ins 1:1 bekomme, also auf die andere Seite, dass ich gucke, dass ich ihn über die Mitte ins Spielfeld einbinden kann. So 1:1 gegen Jimmy Ward zum Beispiel ist sicherlich ein hervorragender Spieler, aber dem fehlt halt natürlich diese Endschnelligkeit, die ein Hill mitbringt. Und ich glaube, dass es bessere Matchups für die Dolphins gibt als halt Hill gegen Ward, nur weil die sich kennen. Ich glaube, da würde man beide sich ein bisschen, zumindest neutralisieren. Kann man einen guten Wide Receiver sowieso nicht 100%ig aus dem Spiel nehmen. Aber ich glaube, das ist nicht das Matchup, was Mike McDaniel gerne haben möchte.
Super, vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Mir reicht das.
Ja, gerne.
Oh. Mensch, Tobi, diesmal so wenig. Micho, was hast du so an Fragen?
Ja, meine Frage wäre erstmal, seid ihr mit der Verletzung von Lance eigentlich zu eurem Glück gezwungen worden?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil man natürlich überhaupt keine Ahnung hat, wie die Saison jetzt mit Trey Lance weitergelaufen wäre. Ne, bekommt Trey Lance dann auch den Trade mit McCaffrey? Wie sieht das aus? Welche Spieler um ihn herum sind fit? So, da muss man ja auch sehen, Trent Williams hat gefehlt. Mike McGlinchey, der andere Tackle, ist von einer schweren Knieverletzung zurückgekommen, hat auch erst spät im Camp wieder angefangen mit dem Training. Man hat einen neuen Center mit Jake Brendel, weil Alex Mack ja in Ruhestand gegangen ist. Man hat einen neuen Left Guard mit Aaron Banks, der letzte Saison zwar gedraftet wurde, aber wenig gespielt hat. Und dann halt Laken Tomlinson, der ja zu den Jets gegangen ist, jetzt ersetzen müssen. Also so grundsätzlich, klar, kann man im Nachhinein natürlich immer sagen, ne, man hat jetzt die Großteil der Saison mit Garoppolo dann wahrscheinlich jetzt gerettet, in Anführungszeichen, als wenn man jetzt hätte einen Nate Sudfeld oder, der, gut, der ist ja auch nicht mehr da, wenn man jetzt Brock Purdy hätte spielen lassen müssen nach der Verletzung oder wie auch immer. Klar, kann man natürlich plakativ direkt sagen, aber ich finde, man muss das aus der Sicht beurteilen, wie jetzt so eine Saison gelaufen ist. Verletzungen gehören im Football nun mal dazu. Und ja, jetzt ist man dadurch dazu gekommen, dass Lance sich am Knöchel verletzt hat, dass Jimmy G wieder an der Centers steht. Hätte auch anders kommen können. Was man ihm ja auch vorgeworfen hat, dem guten Herrn Garoppolo, dass er sich hat an der Schulter operieren lassen. Ja, das sind immer diese ganzen Dumpfbacken, die einfach nicht verstehen, dass man in erster Linie erstmal auch schon mal etwas konservativ behandelt. So, und wenn diese konservative Behandlung in 4 bis 6 Wochen die Schulter nicht besser macht, muss ich mich unters Messer legen. Wäre das anders gelaufen, dann hätte es um den um die Draft herum einen Trade gegeben und er wäre weg gewesen. So, dann hätten die Fortinners sich sicherlich nach einem anderen Backup umgeschaut. Ne, ob es dann, keine Ahnung, ein Andy Dalton oder wer auch immer hätte werden können oder ein anderer, dann würde der jetzt spielen, wenn er sich verletzt hätte. Aber dieses Hin und Her und hätte, wenn und aber, das ist überhaupt nicht so mein Spiel. Vielleicht hätten die 49ers sogar jetzt schon 9 Spiele gewonnen mit Lance. Ich glaube es eher nicht, aber möglich wäre es auch gewesen. Also ich kann es echt nicht beurteilen. Zum Glück gezwungen, wird man sehen, wie die Saison natürlich weitergeht. Spannend ist ja nun eigentlich, was passiert in dem Falle. Garoppolo kommt wieder mit den 49ers in die Postseason, vielleicht wieder in den Championship Game, womöglich in den Super Bowl, wer weiß das schon, so stark ist, es gibt kein Team in der NFC, was ich so weit vorne sehe, dass ich denke, den könnte man nicht schlagen oder dergleichen. Was mache ich denn dann, um Gottes Willen? Im schönsten Falle, je nachdem, wie man das sehen möchte, gewinnst du den Super Bowl und schickst den Quarterback weg. Also, ist auch eine merkwürdige Nummer, oder?
Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Aber Super Bowl ist ein gutes Stichwort. Ihr habt jetzt ja nun mal Premiums gehabt. Ihr habt erfolgreich auf der einen Seite gespielt. Ihr habt aber auch richtige Jahre gespielt, wo ihr da komplett daneben gelegen habt.
Ja.
Und Kyle Shanahan hat es jetzt nun mehrfach geschafft, Super Bowls und wichtige Spiele auch zu vergeigen. Ne? Ich erinnere nicht zuletzt an den Super Bowl mit den Atlanta Falcons als Offense Coordinator.
Das ist aber jetzt gefährliches Eis.
Ja, ist es, weiß ich. Ich persönlich halte von Kyle Shanahan viel. Allerdings habe ich jetzt auch schon öfters Kritik gehört, dass er sehr stark an seinem System festhält, dass er weniger auf die Spieler, die er hat, eingeht und dass er tatsächlich auch ausrechenbar ist. Er ist schlecht in Adjustment, er hätte wenige Möglichkeiten für einen Plan B. Wie seht ihr das und was müsste passieren, damit ihr Kyle Shanahan wirklich in Frage stellt?
Ja, also zum einen würde ich jetzt mal sagen, also nochmal um kurz auf diesen Super Bowl nochmal zurückzugehen. Also wenn eine Defense auch nicht imstande ist, einen Gegner auch nur ein einziges Mal aufzuhalten, dann hat man das auch nicht verdient, dass man so ein Spiel dann tatsächlich gewinnt. Das liegt jetzt nicht an einem Play, was ich in der Offense gecallt habe oder nicht. Wenn ich wie in diesem Jahr meine Identität darin habe, ins Passspiel über so einen damals herausragenden Spieler wie Julio Jones, dann versuche ich das. Punkt aus. So, dann hattest du gar nicht so ein großes Running Game, dann bleibe ich halt dabei. Aber das passt zu dem, was du gesagt hast. Er bleibt dann seiner Linie treu. Hätte gut gehen können, hätten alle gejubelt, ist nicht gut gegangen. Gut, da muss die Defense auch mal irgendwie Tom Brady stoppen, haben sie nicht und dann verliert man auch so ein Spiel. Pech, ist so. So, grundsätzlich, Kyle Shanahan ist, glaube ich, einer der besten Playcaller in dieser Liga, einer der besten Spieldesigner in dieser Liga. Problem an der Geschichte ist, wenn seine gescripteten Plays vorne raus nicht funktionieren, dann hält er daran fest. Das hast du vollkommen richtig gesagt. Und dann ist das mit den Adjustments immer so eine Sache. Entweder das klappt sofort oder das wird echt ein zähes Spiel. Das muss man dann auch mal ganz ehrlich sagen. Da könnte er sich noch verbessern. Deswegen hätte ich mir immer mal gewünscht in den letzten Jahren, dass er den Schritt geht und sich einen Offensive Coordinator an die Seite stellt, der nicht aus seinem Stall kommt, also den er nicht herangezogen hat. Also weder einen von den beiden LaFleurs, noch keinen Sean McVay und auch keinen Mike McDaniel, die ich alle sehr schätze, die alle in dem Shanahan-Tree groß geworden sind, die alle Assistant Coaches geworden sind, weil Kyle Shanahan sie irgendwohin mitgenommen hat und der die natürlich auch alle geprägt hat. Ich hätte mir aber mal gewünscht, er holt irgendwie jemanden dazu, der auch mal so als reiner Passfanatiker in Anführungszeichen bekannt ist. Also so eine schöne Run-and-Shoot-Offense oder irgendwie sowas, wo man dann einfach so ein paar Elemente davon einfach noch in dieses Shanahan-Scheme mit einbaut. Wenn die 49ers immer das so durchsetzen können, wie er sich das vorstellt, wenn diese Offense tatsächlich dieses Spiel diktiert und das läuft, dann ist das unheimlich schwer zu stoppen. Hat der Gegner allerdings irgendwie eine Möglichkeit gefunden, den 49ers das Leben schwer zu machen, eben weil das Run-Game nicht funktioniert, weil man einen George Kittle aus dem Spiel nimmt, weil, keine Ahnung, Brandon Ayuk nicht im Spiel ist, wie auch immer, ist ja völlig egal, dann wird es echt schwierig und dann tut er sich ja wirklich schwer damit, einen anderen Gameplan zu kommen. Da ist immer die Sache, wie kommt man dann aus der zweiten Halbzeit raus? Funktioniert das direkt, was er sich ausgedacht hat, dann läuft das. Hat das direkt wieder so Sand im Getriebe, dann wird das eine zähe Angelegenheit. Und wenn die 49ers hinterherlaufen müssen, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, der Gameplan der 49ers ist immer in Front zu spielen, hinterherlaufen kann dieses Team einfach nicht gut. In Front gewinnt man eigentlich häufig, wenn nicht sogar fast immer, aber hinterherlaufen ist so gar nicht das Ding von Kyle Shanahan. Weil dann muss er seinen Gameplan, nämlich der ja nun mal vom Run-Game gesteuert wird, verlassen. Er muss mehr auf den Pass setzen. Und das will er dann nicht. Gut, da haben die 49ers auch nicht unbedingt den richtigen Quarterback für, aber das ist eine andere Nummer.
Okay, dann hätte ich tatsächlich direkt die Frage ist, oder die nächste Frage, wie geht's weiter? Du hast vorhin schon angesprochen, ja, wenn man weit kommt, dann kann man eigentlich Jimmy G nicht abgeben oder was auch immer. Erste Frage wäre, glaubst du, dass Trey Lance zurückkommt und wird Trey Lance dann wieder der Starter? Oder schielt ihr auf den anderen Quarterback? Das wäre so die erste Frage von wegen, wie eure weitere, nähere Zukunft aussehen soll. Die QB-Frage.
Ich habe aber gerade noch einen zweiten Teil der Frage von vorhin gar nicht beantwortet. Ich habe das selber schon damit abgeschlossen. Mir fällt es gerade wieder auf. Und zwar, was muss passieren, damit wir Shanahan in Frage stellen? Also frei nach dem Motto, machst du jetzt wieder eine Saison, wo du mit, keine Ahnung, 4-0 rausgehst, 5-0 rausgehst, ja gut, dann wird sich auch irgendwann ein Owner und natürlich auch die Fans die Frage stellen, machen wir da alles so richtig? Auf der anderen Seite würde ich fast behaupten, 30 andere Franchise jubeln sofort. Also der Mann findet sofort wieder einen Job. Ob er dann tatsächlich wieder so schalten und walten kann, wie er es bei den 49ers kann. Er ist zu den 49ers gekommen, da lag diese Franchise nicht nur am Boden, sondern sie war eigentlich nicht mehr zu sehen. Also schöne Grüße an Jim Tomsula und diese ganzen anderen Dilettanten, die da am Werk waren. Der konnte da im Endeffekt diktieren, was er will. Jetzt hat er einen General Manager an seiner Seite, der zwar ein gutes Bild nach außen abgibt und auch immer sehr für den Team Spirit und alles gut ist, aber die letztendliche Entscheidung über diesen Roster trifft Kyle Shanahan. Und das gäbe es bei mir nicht. Wenn ich der Owner wäre, hätte ich einen General Manager, der entscheidet, einen Coach, der coacht und Spieler, die spielen, aber nicht einen Coach, der dem General Manager sagt, der fliegt raus. Oder der kommt auf meinen Roster und der nicht. Das gäbe es bei mir nicht. Sie versuchen es immer so darzustellen, als dass es eine Gemeinschaftsentscheidung ist zwischen Shanahan und Lynch. Ich glaube aber nicht, dass das in vielen Fällen so der Fall ist. Man kommuniziert das zwar so, aber es vertraglich ist es festgeschrieben, das hat der eine oder andere Beatwriter der 49ers mal auch ganz deutlich rausgeschrieben, das letztendliche Wort über die Zusammenstellung dieses Kaders hat der Head Coach. Und das ist für mich der völlig falsche Ansatz. So, was passiert mit Kyle Shanahan? Ja, das ist natürlich die Frage. Ne? Gewinnst du mit Jimmy G den Super Bowl oder sowas, dann dann kann er eigentlich machen, was er will im Endeffekt. Dann entscheidet er irgendwann, ob er geht oder nicht, würde ich mal fast behaupten. Und dann ist es auch fast egal, was mit Trey Lance passiert. Ja, dann hat man den Super Bowl gewonnen und das ist ja alles, was ich im Endeffekt in einer Ära mit einem Coach haben möchte. Tut man das jetzt nicht in dieser Saison, wovon ich so ein bisschen ausgehe, dann stellt sich natürlich Riesenfragen, wie das mit der Zukunft weitergehen soll. Ich habe einen Quarterback, der hochtalentiert ist, der das in dieser Liga definitiv noch nicht zeigen konnte, der dann aber auch im Endeffekt dann durch sein letztes ausgefallenes Corona-College-Jahr, seine erste Saison, wo er Backup hinter Garoppolo war, mit irgendwie, keine Ahnung, 77 Passing-Attempts oder irgendwie sowas, also nix, und dann der ganzen Saison verletzt, außer anderthalb Spiele, 3 Jahre kein Football gespielt hat. Puh, das ist eine Nummer. Und 3 Jahre nicht zu spielen in einem Alter, wo es auf Rap, Rap, Rap und Spiel, 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 Touchdown, Touchdown, Interception halt ankommt, dass man dann lernt. Das wird eine ganze Menge sein. Auf eine ganze Menge natürlich auch. Es sind schon 3 Jahre von diesem günstigen Rookie-Vertrag rum. Muss man ja auch immer im Hinterkopf behalten, wo man denn irgendwann mit so einer Rosterplanung hin möchte. Da werden ganz, ganz schwere Fragen auf die 49ers zukommen, die natürlich zum einen sportlich mit dem Ausgang dieser Saison abhängen. Schaffst du keine Playoffs oder irgendwas, ist völlig egal, dann kannst du Garoppolo in die Wüste schicken sozusagen. Ne, kommst du in die Playoffs, oh, werden schon viele sagen, heieiei, der sollte vielleicht lieber bleiben. Kommst du ins Championship Game oder den Super Bowl, dann werden noch viel mehr sagen, oioioi, wollt ihr wirklich auf den setzen, der 3 Jahre nicht gespielt hat und so weiter und so weiter. Also da haben die 49ers sich im Jahr zuvor schon eigentlich in eine Situation hinein manövriert, die eigentlich nur schwierig werden konnte. Man macht den Trade mit den Dolphins, weil man gedacht hat, hey, wir wollen in Zukunft einen anderen Quarterback. Aber nicht für die nächste Saison direkt, sondern für danach. Weil wir sehen uns eigentlich so im Win-Now-Modus. Das war für mich schon echt gefährlich. Weil wenn ich in dieses Win-Now-Modus-Team auch einen Rookie-Quarterback reinstecke, kann das ja vielleicht auch funktionieren. Dass ich den aber erst noch bewusst ein Jahr hinter Garoppolo setze, fand ich extrem mutig und extrem schwierig. Auch in der Kommunikation zum Team, nach außen, ist ja völlig klar, sobald es im Spiel nicht läuft, will, ne, alle, die ganzen Massen im Stadion wollen den Third of All Picks sehen, für den du 3 First Round Picks abgegeben hast und so weiter und so weiter. Das ist eine Eigendynamik, die kannst du einfach nicht stoppen. So, was machst du jetzt? Ja, jetzt hast du dann im Sommer hast du gesagt, hey, alles klar, das ist jetzt Trey's Team und ja, dummerweise, das Ganze, der Lockerroom steht aber hinter so einem Leader wie Garoppolo. Ne, jeder Spieler von den 49ers in jedem Interview spricht in den besten Lobeshymnen über Jimmy Garoppolo. Ne, nicht, dass er ein Frauenliebling oder was weiß ich nicht ist, sondern was das für ein Teamleader ist und was der für dieses Team alles macht und so weiter. Team-Captain und der geht voran und bla und hast du nicht gesehen. So was habe ich von Trey Lance noch nicht gehört. Wie denn auch, ne? Der ist 21, 22 jetzt, immer noch ein ganz, ganz junger Bub. Wie soll der auch so ein Team führen, wo ganz erfahrene Recken drin sind? Ganz schwere Nummer für die 49ers. Ich glaube, in der nächsten Saison wird der Starter der 49ers Trey Lance sein. Es sei denn, die 49ers gewinnen mit Garoppolo den Super Bowl, weil dann kann ich es einfach nicht verkaufen, dass ich den gehen lasse.
Gut, ich würde dir jetzt gerne ein paar Spieler aus eurem Roster vorlesen. Und ich würde von dir gern wissen, welchen Spieler würdest du am wenigsten von denen, die ich vorlese, gehen lassen? Und welchen Spieler würdest du am ehesten gehen lassen?
Oh Gott, wie viele Spieler willst du denn jetzt vorlesen?
Oh, das sind einige. Deswegen lassen wir einiges aussuchen. Ja. Also, wir fangen an mit Brandon Ayuk.
Ja, behalten, keine Frage. Ja, behalten, keine Frage.
Ja, du darfst ja immer nur einen. Du darfst einen halten und einen definitiv gehen lassen.
Ach du Schande.
Nick Bosa. Nehmen wir, dann nehmen wir Robbie Gould, tatsächlich. Kyle Juszczyk, George Kittle. Und jetzt muss ich noch gerade überlegen, ich hatte doch gerade eben noch jemanden. Klar, Deebo Samuel und Fred Warner. Also von den Spielern darfst du einen behalten und einen musst du abgeben. Und einen behältst du definitiv. Wie wäre deine Entscheidung?
Also okay, den ich abgeben würde, ist ganz einfach, ist George Kittle, Punkt. Begründung ist ganz einfach, Riesenvertrag, wenig Zählbares auf dem Feld, andauernd verletzt, immer angeschlagen und ich habe gar keine Lust, den jede Woche auf dem Injury Report zu lesen, mich immer zu fragen, spielt er nicht, was hat die Diva heute wieder, dann fängt mal wieder keinen Ball und dann auch die einfachen Bälle nicht. Also der wäre für mich der ganz klare Streichkandidat, dann habe ich auch einen Riesenvertrag, der definitiv weg ist. So, und auf der anderen Seite, es gibt halt so Generational Talents, die kann ich einfach nicht gehen lassen. Das muss ein Nick Bosa sein, den kann ich gar nicht an ein anderes Team gehen lassen. Der wird, so wenn er verletzungsfrei bleibt, noch in den nächsten 5 bis 8 Jahren diese Liga auf Defensive End einfach dominieren, weil der einfach so unfassbar gut ist und noch lange nicht an seinem Leistungszenit angekommen ist.
Gut, letzte Frage und schließe ich im Prinzip direkt an diese Geschichte mit Nick Bosa an, ist, ihr habt ja jetzt wenn mich das nicht alles täuscht, ihr habt 2 Jahre gehabt, wo ihr richtig weit gekommen seid mit Kyle Shanahan und ja. 2 Jahre, wo ihr aufgrund von Verletzungspech quasi Top-10-Picks oder ich glaube sogar Top-5-Picks hattet.
Top-10, ja.
Ja, wie wichtig war es im Grunde genommen für eure Entwicklung und dass ihr Stand jetzt immer noch Contender seid, auch mit einem Jimmy G, den ich persönlich gar nicht so schlecht finde, aber wie wichtig war es tatsächlich, die verletzten solchen Jahre zu haben und so hoch picken zu können? Für die langfristige Qualität oder den langfristigen Erfolg bei euch?
Ja, keine Frage. Wenn du über mehrere Jahre hinweg einen Top-Pick hast und da auch nicht daneben greifst, dann hast du natürlich jede Menge an Talent, was du bekommst, auch an günstigem Talent in Richtung Salary Cap. Ist ja keine Frage. Du kannst dir da an Nummer 5, an Nummer 8, an Nummer 10, wie auch immer, einen besseren Spieler auswählen, höchstwahrscheinlich. Oder du hast zumindest die Auswahl, als wenn du 28, 29, 30 immer pickst. Ne? Was da die Patriots über viele Jahre gemacht haben, muss man auch mal bewundern, ehrlich gesagt, weil die haben ja eigentlich immer nur ziemlich zum Ende so eine Runde gepickt, über ein ganzes Jahrzehnt oder knapp zwei Jahrzehnte sogar. Die erste Saison von Shanahan war ja ganz klar, du liegst auf dem Boden und gehst mit Brian Hoyer in so eine Saison, da weißt du, da wird nicht viel draus, ist ja völlig klar. Danach draftest du Nick Bosa, weil du halt obendran bist, ist dann schön und das passte dann natürlich auch. So, dann spielst du eigentlich eine Saison, die hat gar keiner mit gerechnet mit 2019. Ne? Das 2019, dass du dicht dran bist, den Super Bowl zu gewinnen, ne, wird da eine Holding Penalty tatsächlich mal gepfiffen, ne, so bei diesem dritten und 15 oder was auch immer es war. Ich glaube, es war sogar Tyreek Hill, der da ja den Ball bekommen hat. Wenn ich das nicht als Holding pfeife, dann weiß ich auch nicht. Also ich glaube, da tut Nick Bosa heute immer noch den Nacken weh, so sehr, wie man ihm am Helm gezogen hat. Aber nun, egal, das hilft nicht weiter. Diese Saison war eigentlich ein Ausreißer. Die hätte da eigentlich gar nicht so stattfinden sollen, würde ich mal glatt behaupten. Da hatte man gedacht, oh, im Jahr vorher zwei Siege, dann komme ich vielleicht jetzt auf 5 bis 6. So ist ja dann eigentlich der Entwicklungsplan und nicht auf einmal auf 13. Ne? Das ist natürlich ein Sprung, der ist kaum zu erklären. So, im Jahr danach hast du natürlich die Seuche, verlierst im zweiten Spiel sozusagen die Hälfte deiner Playmaker mit Kreuzbandrissen, eine Bosa raus, Garoppolo war zwar kein Kreuzbandriss, aber der war dann auch für 6 und 7 Wochen raus, Kittel war raus und auf diesem scheiß Turf von den Mets oder von den Nets, Jets, verdammt, von den New York Jets und von den Giants, wo ja übrigens neuer Rasen verlegt wird, was ich echt gut finde, Artificial Turf kommt da raus, endlich mal was Gutes und ja, dann geht so eine Saison dahin, da kommst du nicht weit, dann kommst du irgendwo so im Mittelfeld raus, sondern dann hast du letztes Jahr wieder so ein Ding, wo du denkst, du startest in die Saison, boah, da geht gar nichts, boah, und auf einmal stehst du im Championship-Game und so viel hat auch wieder nicht gefehlt, als dass man da auch nochmal die Rams hätte schlagen können, aber da war dann auch wieder ein bisschen Verletzungspech mit dabei, so, und wenn so ein Jakiski-Tart, wie wir ihn immer Holzhände-Tart genannt haben, diese Interception fängt und den Ball dann nicht fallen lässt, dann kommen die Rams nicht mehr zurück, dann stehst du im Super Bowl. Ob du den dann gewinnst, eine ganz andere Frage, aber dieses Spiel hättest du da eigentlich gewonnen zu dem Zeitpunkt. Gut, hast du nicht. Also du brauchst natürlich auch immer das entsprechende Glück, dass entweder deine Spieler richtig gesund bleiben und du von Anfang an konstanten Erfolg haben kannst. Ansonsten ist das ein Auf und Ab und natürlich ist das für eine Entwicklung und für einen Aufbau von einem Team extrem wichtig, relativ früh dran zu sein im Draft und auch mit vielen, vielen Picks auch Treffer zu landen. Das kann man jetzt gerade bei den hohen Picks Shanahan und Lynch nicht unbedingt unterstellen, dass das immer so richtige Treffer gewesen sind. Also mit Javon Kinlaw hat man zum damaligen Zeitpunkt auch aus meiner Sicht eigentlich einen guten Pick gemacht an der Stelle. Aber dass der so gar nicht in der NFL funktioniert, beziehungsweise seine Knie da nicht mitspielen, das war auch einfach nicht abzusehen, weil der vorher 3 Jahre bei den Gamecocks richtig abgeliefert hat und eigentlich jedes Spiel von Anfang bis Ende auf dem Spiel gestanden hat. Das war nicht abzusehen, dass der einfach nicht richtig funktioniert. Auf der anderen Seite machst du wieder so ein Hochtraden, um so einen Brandon Ayuk unbedingt vor anderen picken zu können. Und naja, der war im zweiten Jahr nicht ganz so überragend am Anfang, weil man ihn noch mal ein bisschen einnorden musste, weil er ein bisschen an seiner inneren Einstellung zu dem Spiel und wie er denn tatsächlich zu arbeiten hat, arbeiten musste. Aber inzwischen würde ich mal fast behaupten, wäre der bei 20 Teams in der NFL Wide Receiver Nummer 1. So, das fällt bei den 49ers nicht so auf, weil es halt ein Run-First-Team ist. Und ja, da hat man Glück gehabt, auf der anderen Seite hat man mal Pech gehabt. So, jetzt pickt man erstmal gar nicht in den ersten Runden, also zumindest noch mal ein Jahr nicht und dann gucken wir mal weiter. Teams, die Erfolg haben, bauen sich zum einen natürlich durch den Draft auch, aber dann natürlich auch mal über gute Entscheidungen in der Free Agency, das ist ja auch keine Frage. Du musst dir natürlich auch immer wieder überlegen, wen behalte ich, ist ja eine gute Frage bei den ganzen Verträgen, die jetzt auslaufen oder ob ich auch mal einen großen Vertrag cutten muss. Natürlich, so ein George Kittle ist ein riesen Publikumsliebling. Ja, aber das reicht mir einfach nicht. Ne? Jetzt, ich möchte den George Kittle aus seinem ersten und zweiten Jahr in der NFL sehen, wo der mir 1000, 1200 Yards bringt. Von dem müsste ich eigentlich Leistungen erwarten, wie von einem Herrn Kelce, so nebenbei. Aber davon ist der meilenweit entfernt. Und dann kann ich auch nicht einfach immer sagen, das ist ein toller Runblocker. Ja, super, aber ein Runblocker, der fast 20 Millionen im Jahr verdient, tut mir leid, da müssen wir dann mal aber drüber reden. Und da würde er nicht drüber mit sich reden lassen. Also dann soll er meinetwegen sein Glück woanders versuchen.
Ja, ich wollte mit der Frage eigentlich auf was anderes hinaus. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich garantiere dir, dass du in den nächsten 2 Jahren mindestens ins Championship-Game kommst. Danach wird man sehen, wie es weitergeht. Also ob du im Super Bowl gewinnst oder das Championship-Game gewinnst, das ist dann eine 50-50-Sache. Das garantiere ich dir für die nächsten 2 Jahre. Aber danach bist du für mindestens, ich sag jetzt mal, aus Cap-Gründen 4-5 Jahren raus. Oder aber, ich sag dir von wegen, ich garantiere dir einfach nur, dass du in den nächsten, dass du mindestens 3 Jahre verschwendest. Dafür hast du aber in den nächsten Jahren, ich sag mal, eine 60-prozentige Chance, immer den Super Bowl zu erreichen. Was würdest du eher nehmen?
Also es kommt im Endeffekt nur darauf an, dass ich tatsächlich mal eine Vince Lombardi Trophy in den Händen halte. Niemand wird gerne sagen können, ich komme 10 Jahre in Folge in die Playoffs und fliege immer in der ersten Playoff-Runde raus. Frag mal die Cincinnati Bengals, warum sie sich von Andy Dalton und allem anderen getrennt haben.
Frag mal die Bills, wie es ist, wenn man 4-mal hintereinander ein Super Bowl-Finale verliert.
Ja, gut, klar, keine Frage, aber es gibt ja einen Grund. Die hatten auch einen guten Quarterback und dergleichen zu der Zeit. Aber es gibt ja einen Grund, warum auch sowas wie die Kansas City Chiefs von einem Starter wie Alex Smith, der sie immer in die Playoffs geführt hat, weggegangen sind, weil es den entscheidenden Schritt halt einfach nach vorne nicht gegangen sind. Die wollten natürlich auch endlich mal diese Trophäe in den Händen halten. So, nur darauf kommt's an. Auch ein General Manager wird irgendwann entlassen, wenn er zwar 8-mal irgendwie in die Playoffs gekommen ist oder was auch immer, aber nie über die erste Playoff-Runde hinausgekommen ist, dann wird der General Manager weg sein und irgendwann auch der Head Coach. Du wirst am Erfolg gemessen in dieser Liga, insbesondere bei einem Team wie bei den 49ers. Das mag anders sein bei Franchises, die so ein Ding noch nie gewonnen haben und vielleicht auch nie in Gedanken daran hegen, dass sie überhaupt mal so ein Ding gewinnen wollen. Viele handeln zumindest so. Bei den 49ers wird es einem daraus hinauslaufen. Shanahan wird sich daran messen lassen, wie es mit Trey Lance weitergeht. Es sei denn, er gewinnt jetzt mit Garoppolo einen Super Bowl.
Gut, dann will ich jetzt nicht alle Fragen dem Rico wegnehmen. Vielleicht hat er ja
noch. Wow. Das war schon jetzt einfach spannend, den Fragen zuzuhören. Ich habe eine Situation aus dieser Saison, die mir einfach ich habe dieses Bild einfach vor Augen, weil es so ein bisschen, es wirkt auf mich so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie es bei euch angekommen ist, Fragen. Und zwar die Situation, als sich Trey Lance verletzte, vom Feld gefahren wurde und Jimmy G aufs Feld kam. Und ich kann verstehen, warum er sich gefreut hat. Aber dieser Gesichtsausdruck mit diesem Lächeln wirkte auf mich ein bisschen fehl am Platz. Ich kann das vermutlich auch nachvollziehen, aber wie habt ihr euch damit beschäftigt? War das bei euch überhaupt Thema? Ist das bei euch irgendwem aufgefallen oder war das so, okay, interessant, interessiert keinen?
Na gut, im Endeffekt läuft es immer wieder darauf hinaus, gewinnst du oder verlierst du, dass ein Backup-Quarterback eigentlich nie damit zufrieden sein sollte, nur der Backup zu sein, insbesondere wenn du vorher der Starter gewesen bist, ist, glaube ich, auch völlig klar. Jeder möchte starten, jeder möchte spielen, jeder möchte glänzen, insbesondere auf der wichtigsten Position in diesem Spiel, ist ja keine Frage. Ja, gut, Jimmy G hat immer ein Lächeln im Gesicht irgendwie, also von daher, das ist fast egal, ob er da aufs Spielfeld läuft oder ob er wie letztens beim Thanksgiving Truthähne verteilt an Arme oder was auch immer. Also der hat immer ein Lächeln im Gesicht. So grundsätzlich, ich mag die Person total gerne. Ich finde den recht in Interviews angenehm. Ich finde, das ist so Schwiegermutters Liebling in Anführungszeichen. Ich möchte dem da nichts Böses unterstellen, ganz ehrlich. Natürlich, der ein oder andere, der es nicht gut mit ihm meint, der hat auch gesagt, oh, das ist jetzt Schadenfreude, weil der Konkurrent verletzt ist und was weiß ich nicht. Das sind Teamkollegen. Und wenn das so ein toller Leader ist, wie alle seine Teamkollegen sagen, dann ist der zu so einem Gedanken, glaube ich, gar nicht fähig. Sondern der hatte die Rolle jetzt akzeptiert, hat gesagt, hey, ich nehme diesen großen Paycut hin, ich setze mich als Nummer 2 dahinter, wir gucken, was passiert, ich unterstütze den in der ganzen Zeit. Hat Trey Lance ja auch oftmals gesagt, wie viel er ihm schon geholfen hat, dass er immer zu ihm gehen kann und dass er der Erste gewesen ist, der nach dem Spiel im Krankenhaus gewesen ist und weiß der Geier irgendwie sowas. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mann zu der Schadenfreude fähig ist und dass mit dem Lächeln aufs Spielfeld zu kommen, könnte man ja auch so interpretieren. oh jemine, da ist jetzt mein Team auf dem Feld und die haben jetzt gerade eine schwere Verletzung von ihren Mannschaftskollegen gesehen. Ich muss die jetzt sofort wieder aufrütteln. Ich muss die jetzt anführen und ich zeige denen jetzt, ich bin jetzt locker und jetzt gehen wir mit dem Lächeln hier rein und dann machen wir die Seahawks platt.
Ja, also wie gesagt, es wirkte in dem Moment komisch, weil aus Gründen, ich meine, hast du ja gerade auch sehr, sehr gut angeführt. Aber da danke für die Einschätzung. Und ja, ich würde sagen, dann, Tobi, was müssen denn die Miami Dolphins machen, die ja auch spielen, um als Sieger bei den 49ers vom Platz zu gehen?
Was die Dolphins machen müssen, um als Sieger vom Platz zu gehen, ist in erster Linie, sie müssen ihre Offense in Anführungszeichen durchdrücken. Sie müssen bei der größtmöglichen Challenge, die sie wahrscheinlich in dieser Saison hatten beziehungsweise haben, genau das weitermachen, was sie in den letzten Wochen auch gemacht haben. Sie müssen die offensive Identität unter Mike McDaniel, das variable Abwechseln zwischen Running Game und passlastigem Spiel versuchen zu implementieren. Sie müssen versuchen, wie Frank das schon angedeutet hat, ihre Playmaker, das heißt Jalen Waddle, Mike Gesicki in Anführungszeichen, aber in erster Linie auch Tyreek Hill, so über den Platz zu verschieben, dass sie immer wieder in der Lage sind, Matchups kreieren zu können, die sie in der Situation beherrschen und gewinnen können. Weil mit der Defense werden die Dolphins dieses Spiel nicht gewinnen, sondern sie müssen es in erster Linie mit der Offense gewinnen. Und wenn sie dann in der Offense durch die Defense noch Unterstützung erhalten, dann kann das auch was werden. Es wird ein verdammt hartes Spiel. Ich rechne quasi fest mit Playoff-Football, weil ich beide Teams auch in den Playoffs sehe. Gut, die einen jetzt NFC, die anderen AFC, aber das ist jetzt erstmal nur nebenbei. Es wird spannend zu sehen. Wir haben die Stärken der 49ers von Frank ausreichend gehört bekommen. Unsere Stärken sind auch in den letzten Wochen bekannt und ich bin einfach verdammt nochmal auf dieses Matchup gespannt und ich bin verdammt nochmal gespannt, wer sich da durchsetzt, weil ich hoffe zwar, dass es die Dolphins sein werden, aber ich bin weder besonders positiv noch besonders negativ gestimmt im Hinblick auf Sonntag. Ich bin einfach nur hyped as fuck. Entschuldigung, jetzt musst du die Sprache umstellen, ne? Ich bin sehr gehypt und ja, bin einfach sehr gespannt darauf, was das Sonntag für ein Spiel gibt und wer sich da durchsetzen kann.
Ja, also es wird ein Footballspiel werden, das kann ich schon mal verraten. Micho, was müssen die Dolphins machen, um das Spiel zu gewinnen?
Ja, ich werde Tobi jetzt mal ein bisschen widersprechen. Grundsätzlich glaube ich, dass unsere Playmaker, halt vor allem Jalen Waddle und Tyreek Hill, nicht komplett ausschaltbar sind mit ihrem Speed. Und ich würde auch sagen, wenn eine starke Offense auf eine starke Defense trifft, hätte die Offense immer den Vorteil. Wir haben allerdings einen ganz großen Nachteil und der ist halt eben Armstead. Wenn Armstead wirklich ausfällt, werden wir gar nicht irgendwie viel Zeit haben, um zu passen. Wir werden auch Probleme im Running Game kriegen. Das heißt, ich bin der Meinung, dass wir unser System sogar umstellen müssen und nicht das spielen müssen, was wir zuletzt gehabt haben. Und zwar so, dass es Tua wieder zugutekommt. Es muss mehr mit designten Rollouts gearbeitet werden, um Tua Zeit zu verschaffen. Wir werden Tuas Quick Release und sein Timing nutzen müssen, um die ganzen unseren Receiver ins Kurzballspiel zu kommen und Yard After Catch zu generieren. Dabei ist ganz wichtig, dass sich Mike McDaniel nicht auscoachen lässt. Also in der Beziehung nicht irgendwie, dass er trotzdem noch variabel bleibt. Das heißt, die Gelegenheit nutzt, für Deep Shots nutzt, wenn sie sich ergeben. Und dann auch wirklich das durchzieht. Aber nur so, wenn wir das nicht tun, habe ich das Gefühl, dass das für Tua ein langer Nachmittag werden kann. Und da wir sie nicht mit der Defense stoppen werden, haben wir dann das Problem, dass wir tatsächlich, Frank hat es erwähnt, hinterherlaufen werden. Also ich glaube tatsächlich, dass das die einzige Möglichkeit ist, um vorwärts zu gehen und das Spiel offen zu gestalten. Ich gebe recht, das wird ein verdammt knappes Spiel. Das wird super, super eng. Aber Armstead ist unser oder der Ausfall, der potenzielle Ausfall von Armstead ist unser großer, großer Nachteil. Ich muss aber auch dazu sagen, ich würde eher Armstead in so einem sowieso 50-50-Spiel eher noch rauslassen, um ihn zu schonen, auch auf die Gefahr, in dieses Spiel zu verlieren, um ihn dann aber für den Rest der Saison wieder fit zu haben oder fitter zu haben. Das wäre mir tatsächlich dann fast schon wichtiger. Und ich will nicht sagen, dass ich es dann abschenken würde, aber langfristig gesehen sind andere Spiele wichtiger. Deswegen schätze ich unsere Chancen auch gegen die 49ers ein bisschen schlechter ein, als sie normalerweise wären. Das müssen wir tun. Und dann kommt es auf eine Geschichte an. Wenn ich dann denke, wir werden dadurch nicht so schnelle Drives über das Spielfeld hinkriegen, sondern wir werden uns langsam bewegen. Und die Gefahr ist bei langsamen ohne Shotplays, bei langsamen Raumgewinnen, davon kann Frank bestimmt bei den 49ers auch ein Lied singen, also dieses geduldig das Feld runter marschieren, dann kann man durchaus auch mal gestoppt werden. Und dann brauchen wir tatsächlich Jason Sanders. Jason Sanders muss die Field Goals reinmachen. Ohne Wenn und Aber, denn ein verschossenes Field Goal kann durchaus die absolute Entscheidung sein. Und auf der anderen Seite steht mit Robbie Gould dann ja auch kein schlechter Kicker, der uns da durchaus auch einige einschenken kann.
Okay, ich tue mich da tatsächlich noch ein bisschen schwer, weil ich, wie gesagt, die 49ers sind ein Run-First-Team. Wir sind gegen den Lauf nicht schlecht, um das mal so auszudrücken. Und die Frage wird sein, findet Shanahan einen frühen Weg gegen unsere Defense? Ich weiß, unsere Defense war nicht wirklich überragend diese Saison. Man hat sich aber so ein bisschen gefangen vom Gefühl her. Man macht die nächsten Schritte. Und man muss jetzt halt einfach sehen, wie schaffe ich das, diese Yards-After-Catch-Geschichte und den Lauf der 49ers zu stoppen. Ich glaube, da haben wir genug Geschwindigkeit in der Defense, um dort anzukommen auf Edge, also auf den Linebacker-Positionen. Und ich glaube, auch da haben wir dann auf Safety mit Javon Holland einen Spieler, der da sehr, sehr gut gegen eben sowas agieren kann. So, da ich glaube tatsächlich, es kommt dann darauf an, ob Jimmy G mit dem Arm und mit dem Playcalls was erreichen kann gegen die Dolphins oder eben nicht. Und offensiv, ich bin gespannt, ob Mike McDaniel dieses Mal, wenn Taron Armstead ausfällt, auf ein ähnlicheres System, wie wir es bei den 49ers sehen, umstellen wird. Und zwar deutlich mehr auf Yards After Catch geht, weil die Dolphins sind, ich glaube, Platz 3, was die wenigsten Yards After Catch angeht in der Liga diese Saison. Ich bin gespannt, ob wir in die Richtung vielleicht dann etwas gescriptet sehen, um halt eben versuchen, die Geschwindigkeit von Jalen Waddle und von Tyreek Hill eben nicht als Field Stretcher zu haben, was ja auch immer wieder sehr, sehr gut funktioniert, sondern wirklich die Yards After Catch, was Tua ja auch durchaus liefern kann, was er auch schon gezeigt hat. Da bin ich tatsächlich gespannt, ob es in die Richtung geht, weil das ist tatsächlich das, was wir machen müssen, wenn Taron Armstead ausfallen sollte, weil ich glaube nicht, dass wir dann, also dann haben wir auf jeder Position halt viel Druck und dann wird's halt wirklich schwierig. Ansonsten bin ich auf einen sehr, sehr spannendes Spiel gespannt, weil ich glaube nicht, dass ein Team wirklich mit irgendwie 3 Scores irgendwie mal in Führung liegt. Wahrscheinlich wird es jetzt genauso kommen, dass eines der Teams so vorangeht. Man weiß es ja, man kennt es. Aber schauen wir mal. Also gibt's einige sehr, sehr interessante Matchup in diesem Spiel. Und ich gehe stark davon aus, dass es Playoff-Football, dass es dem Playoff-Football enden wird, sagen wir es mal so. Wunderbar. Frank, hast du Fragen an uns?
Ja, Fragen. Über das Spiel kann man reden, glaube ich, ohne Ende. Ich glaube, das Spannendste ist, wie beide Coaches miteinander umgehen. Das habt ihr ja auch schon gesagt. Und wer sich outcoachen lässt, beziehungsweise wer es zu intelligent machen möchte. Und gerade wenn so Schüler auf Lehrmeister trifft, was ja auch nur nicht ganz so richtig stimmt, aus dem einfachen Grunde, McDaniel spielt nicht gegen Shanahan und Shanahan nicht gegen McDaniel. Nur beide werden ihren Defensive Coaches natürlich viele, viele Tipps geben, ist ja keine Frage. Man kennt sich in- und auswendig. Das kann ein hervorragendes Spiel in beide Richtungen werden, aber könnt ihr euch eventuell auch vorstellen, dass das eine ganz lahme und zähe Angelegenheit wird?
Micho?
Ehrlich gesagt nicht. Aus dem einfachen Grund, unsere Office ist extrem explosiv. Klar kann es sein, dass wir da gestoppt werden, aber trotzdem ist die Gefahr oder gibt es immer wieder die Möglichkeit, dass wir da durchbrechen, und zwar mehr, als man sonst sagen würde bei anderen Offenses. Auf der anderen Seite, unsere Defense ist zwar gut gegen den Lauf, aber doch arg geschwächt. Von daher glaube ich, dass beide Seiten punkten werden. Also ich habe vorhin mal überlegt, wir tippen ja zum Ende immer den Spread und das Over-Under. Und ich kann jetzt schon sagen, ich glaube tatsächlich, dass das Over-Under über 55 Punkte liegt. Und daher glaube ich nicht, dass es eine zähe Angelegenheit wird. Ich glaube eher, dass es ein Shootout wird.
Ja, ich glaube schon, dass es halt zähe Phasen in diesem Spiel geben kann. Weil es kommt, wird, also ich gehe fast davon aus, dass es zu dieser Situation kommen wird, dass ja beide Teams von der Defense-Seite so ein bisschen was gefunden haben und dann die Offense wieder kommen müssen. Ich glaube schon, dass es ein paar Punkte geben wird, ob jetzt das Over-Under, das muss ich gleich mal gucken, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt nicht übelst High-Scoring wird. Tobi, wie siehst du das?
Sagen wir es mal so, ich habe ja in unserer Bye-Week Patriots und Jets gesehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so zäh wird. Also es wird keine zähe Angelegenheit. Es wird sicherlich einige Big Plays geben. Es wird ein enges Spiel bleiben. Dass es seine Längen haben wird, das mag sein, aber es wird sicherlich nicht langweilig werden. Das kann ich mir bei den Matchups und das kann ich mir bei der Konstellation nicht vorstellen, dass das ein langweiliges Spiel wird.
Frank, glaubst du das denn selber, dass das eine zähe Sache werden wird? Oder war das jetzt einfach mal so aus Interesse rausgehauen?
Also ich kann mir ein Spiel in beide Richtungen vorstellen. Ich kann mir ein sehr, sehr spannendes Spiel mit einem Offensivspektakel auf beiden Seiten vorstellen. Ich habe aber auch so im Hinterkopf, dass wenn man so viel von einem Spiel erwartet, was in vielen Begegnungen auch in den vergangenen Jahren gerne mal der Fall gewesen ist, dass da dann nicht unbedingt so 49er Saints von vor 2019 rauskommt. So hier, ich glaube, was war das, 48, 43 oder irgendwie sowas. Sondern dass da so ein 13-0 rauskommt wie letzte Woche, so ein ganz zähes Gedönse, wo ich dann denke, boah, das ist aber doch irgendwie harte Kost zum Teil. Ich halte beides für möglich. Wenn die 49ers Defense eventuell tatsächlich in einem guten Stück dominieren kann und hier und da auch die Offense stoppen kann und dann auch tatsächlich die Dolphins-Offense über sich hinaus wächst, weil die 49ers eventuell McCaffrey fehlt, wer weiß, muss man mal noch abwarten. Da kann eine ganze Menge passieren. Und wenn es dann vielleicht tatsächlich doch eher ein Low-Scoring-Game wird, ich halte es nicht für wahrscheinlich, aber auch nicht für ausgeschlossen.
Ja, da würde ich dir tatsächlich zustimmen. Ich bin tatsächlich gespannt, wie die Dolphins, wenn Christian McCaffrey spielen sollte, wovon ich erstmal ausgehe, ihn aufhalten wollen. Ich kann mir fast vorstellen, dass man da fast einen kleinen Spy draufsetzt in Zeichen vom Andrew Van Ginkel oder so, um einfach die Geschwindigkeit da halten zu können. Frank, was für Fragen hättest du noch?
Ja, das wäre zum Beispiel eine in der Richtung. Sollte die 49ers Offense tatsächlich mit all ihren Playmakern aufs Feld kommen und sollte sie tatsächlich einen guten, richtig guten Tag erwischen, wie gegen die Arizona Cardinals, wie glaubt ihr, geht euer Defensive Coordinator, eure Defense damit um, wenn gleichzeitig im Backfield mal ein Christian McCaffrey steht, dann ein Deebo Samuel dazukommt, in außen ein Ayuk steht, auf der anderen Seite dann ein George Kittle auf einmal in Motion geht und ganz außen eventuell auch noch ein Jawan Jennings auf einmal wartet, der eine hervorragende Saison spielt?
Tobi?
Naja, also wie wird man damit umgehen? Also man wird wie in den letzten Wochen auch versuchen, das zu tun, was man häufiger getan hat. Man wird mit den Pass-Rushern versuchen, den den Quarterback, also Jimmy G, zu attackieren. Man wird in der Defensive Front relativ kompakt stehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Christian McCaffrey einen super Sahnetag gegen unsere Run-Defense haben wird. Und alles andere wird man sehen. Also das ist auch viel Tagesform. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir gerade durch die Luft das ein oder andere Big Play werden abgeben müssen. Ich kann mir auf der anderen Seite aber auch vorstellen, dass wir da in der Lage sind, mit unserer Secondary jetzt gerade auch Javon Holland oder Xavier Howard den einen oder anderen Ball abzufangen. Also das sind dann wieder so 50-50 Matchups, wo es in die eine und in die andere Richtung gehen kann, wo ich denke, dass auch Boyer versuchen wird, da Matchups zu generieren oder zu zeigen, die für die Dolphins vielleicht positiv sein werden. Aber auch da denke ich, gerade mit unserer etwas durchschnittlichen Defense-Leistung generell in der Saison, wir werden sicherlich das ein oder andere Big Play abgeben. Die Frage ist, wie viele und wie viele Big Plays unsere Offense kreiert. Also das wird echt spannend. Das wird spannend werden. Ich kann nicht sagen, wie es ausgehen wird. Also da bin ich völlig völlig gespannt.
Ja, Micho, wenn die 49ers dann mit allem, was sie haben, im Backfield stehen, was machen die Dolphins dann?
Also ich würde anders vorgehen, aber was ich tun würde, ist uninteressant. Ich bin kein NFL-Coach. Leider glaube ich, dass Josh Boyer, der relativ vorhersehbar ist, er wird blitzen. Er wird blitzen lassen. Das kann gut gehen, öffnet aber auch die Möglichkeit für Big Plays. Tobi hat es gerade eben gesagt, dann werden wir uns auch ein paar Big Plays fangen. Aber ich glaube, das ist meiner Erachtens nach die Antwort, die Josh Boyer am meisten hat, dieses Blitzing. Ich würde in dem Fall halt anders reagieren. Ich würde gucken, im Gegenteil, ich würde sogar gucken, dass ich mit zwei Safeties tief versuche, tatsächlich die Big Plays zu verhindern, mich wirklich auf die Big Plays zu konzentrieren, um die 49ers zu zwingen, geduldiger über das Feld zu marschieren. Das können sie auch sehr gut, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sie dann gestoppt kriegt, ist größer. Also wenn man tatsächlich sagt, von wegen, komm, ich blitze und hoffe auf einen Sack, aber auf der anderen Seite fange ich mir auch gerne mal ein Big Play ein. Aber leider fürchte ich, das würde so kommen.
Ich ich glaube gar nicht, dass sie wirklich blitzen werden, weil das ist das, was die Dolphins in den letzten Spielen. Ich habe gerade nochmal versucht, Statistiken rauszuziehen, habe aber keine Blitzstatistik gefunden. Die Dolphins haben natürlich mit der Verpflichtung von oder mit dem Trade von Bradley Chubb geht man mehr in die Richtung Foreman Rush. Und das ist halt das, was die Dolphins, glaube ich, öfter dann gemacht haben tatsächlich. Und zwar versuchen, mit dem Foreman Rush Druck zu machen und dann eben sich wieder mal über die Linebacker fallen zu lassen und dort zu schauen, was ist möglich. Und ich glaube, das kann man dann auch, weil man wird dann halt in den Flats und so weiter und so fort versuchen, die Duelle zu gewinnen. Und man hat ja die Geschwindigkeit in der Defense. Und ich glaube, dass man die Geschwindigkeit nicht unbedingt nutzen wird für Blitzes, um Jimmy G unter Druck zu setzen, weil Jimmy G hat halt eine gewisse Erfahrung und den Ball halt an die Line of Scrimmage zu werfen oder dahinter ist jetzt auch nicht so, was eine Ewigkeit braucht, damit sich das Play entwickelt sozusagen. Und dementsprechend glaube ich gar nicht, dass wir so direkt in den Blitz gehen und ich glaube auch da, dass sich Josh Boyer so ein bisschen weiterentwickelt. Es könnte natürlich sein, also ich kann mir das schon vorstellen, dass das passiert, aber ich glaube, wir haben die Geschwindigkeit, um da vielleicht nicht ganz so super aggressiv zu agieren, was ich glaube auch eher sich nicht so pralle auswirken wird, weil dafür sind die 49ers im Blocking dann auch Downfield zu stark, als dass du sie dann stoppen könntest. So würde ich das sehen. Ich hoffe, Frank, das beantwortet so ein bisschen die Frage.
Das Schöne ist, im Endeffekt sind es alles Antworten, die ich erwartet habe. Denn wenn ich den Gegner dazu zwingen kann, mit meiner Offense das zu tun, was er eigentlich nicht defensiv machen möchte, dann bin ich eigentlich schon einen Schritt nach vorne gekommen. Und das ist im Endeffekt etwas, was, glaube ich, so nahe an dem herangeht, was eigentlich auch Shanahan im Kopf hat. Wenn man jetzt denkt, hey, ich blitze, ja prima, schnelle Bälle raus auf Brandon Ayuk, auf McCaffrey, auf Deebo Samuel, auf George Kittle. Also egal, in welche Richtung es gehen könnte, da steht überall so ein Playmaker, so eine Yards-After-Catch-Waffe. Alternativ kann ich natürlich auch mit Brandon Ayuk oder auch Deebo Samuel auch mal tief attackieren. Da wird Garoppolo dann tatsächlich unterschätzt. Der würde in dieser Saison deutlich besser dastehen, wenn die Herren McLeod und Co. auch tatsächlich mal oder Danny Gray mal die tiefen Bälle gefangen hätten, die gar nicht schlecht gewesen sind. Aber das wird ja dann immer dem Quarterback angelastet. Ich meine, das kennt ihr auch mit der ganzen Diskussion um Tour in den letzten 2 Jahren. Also von daher, da wird immer viel geredet. Dann wird immer ganz schnell vergessen, dass das ein Teamsport ist und eigentlich dann auch hier und da mal gar nicht so die Rolle spielt, wie genau der Quarterback wirft, wenn der andere halt nicht die richtige Route läuft. Aber das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Wie gesagt, ich freue mich auch total auf dieses Spiel und ich denke, da werden beide Coaches eine Menge rausholen, was man wahrscheinlich auch noch nicht gesehen hat. Und ich hoffe von meiner Seite aus gesehen, dass mein Coach es nicht zu intellektuell angehen wird, weil dann spielt Mike McDaniel damit, glaube ich, in die Karten.
Ja, ich bin tatsächlich auch gespannt auf dieses, also auf wie sich die Offenses machen. Und es fühlt sich zumindest so an, dass Mike McDaniel so ein bisschen, ich will nicht sagen die Weiterentwicklung, aber so Shanahan 2.0 ist, weil er einfach mehr Elemente in seinem Spiel in der Offense unterbringen kann. Aber vielleicht liegt das auch einfach an den Spielern. So, das mag ich gar nicht direkt sagen, wie oder was. Ich weiß nicht, Frank, von der 49ers Sicht aus, wie würdest du das beschreiben? Ist das einfach anders oder ist Mike McDaniel da vielleicht, was bisher so aussieht, vielleicht einfach noch mal ein Stückchen weiter gewachsen, als es Shanahan ist bisher? Oder halt dadurch, dass er halt diesen Shanahan-Tree durchlaufen hat, seit jeher, dass er dadurch vielleicht noch mal ein Stückchen weiter ist als der Sohnemann des Vaters.
Oh, ich glaube, das ist jetzt nach einer Zweidrittelsaison, was haben wir jetzt, 11 Spiele absolviert oder 12, je nachdem, ob Bye Week oder nicht. Da jetzt schon so ein Fazit zu ziehen, ist, glaube ich, recht schwierig. Man kann, glaube ich, schon sagen, dass er es halt etwas anders angeht als der klassische Shanahan-Tree in Anführungszeichen. Man sieht ja immer wieder, dass auch die Dolphins versuchen, so ein Run-Game zu etablieren. Allerdings, man kann, wenn dieses nicht funktioniert, dann hält er auch nicht so dramatisch daran fest, sondern sucht dann halt andere Optionen. Und da ist natürlich die Speed-Waffen auf beiden Seiten natürlich eine hervorragende Option, die man dann schön rumschieben kann. Man hat mit Gesicki auch einen guten Receiving-Tight-End, wie ich finde, den man gar nicht so gut einsetzt in dieser Saison, habe ich so das Gefühl. Aber das ist nur eine Beobachtung von einem weit Außenstehenden. So viele Dolphins-Spiele habe ich mir genau nicht angeguckt. Ich habe ihn nur effektiver aus den letzten Jahren in Erinnerung. Ich glaube, man kann das in 1-2 Jahren, da wird man sehen, wie diese Entwicklung, diese Offense hingeht. Ich sehe eine Struktur und eine Struktur, die sich auch dem Gegner anpasst. Ich sehe Dinge, die ich auch bei Shanahan sehe, die ich bei Sean McVay sehe, die ich bei den beiden LaFleurs sehe. Klar, die kommen alle aus dem gleichen Stall und das ist alles im Endeffekt die Schule von Kyles Vater Mike und jeder macht es ein bisschen anders. Während es bei Kyle Shanahan halt oftmals hier 21 Personal ist, 2 Running Backs oder Running Back Fullback, wie auch immer, solche Sachen, Heavy Packages mit erstmal das Spiel aus einer ziemlich engen Formation dann auch tatsächlich weit hinauszuziehen. Dann kommt die McVay Offense, die man gerade in den ersten Jahren bei den Rams gesehen hat, wo halt unheimlich viel mit 11 Personal gespielt worden ist. Spiele möglichst weit auseinanderziehen, immer 3, wenn nicht sogar 4 Receiver auf tiefen Routen unterwegs und so weiter. Aber was du bei allen findest, sind diese Mesh-Konzepte und das halt von innen nach außen, eine Under-Route, eine Upper-Route, die aufeinander zulaufen und so weiter und so weiter. Das ist alles im Endeffekt West Coast Offense. Je nachdem, wie man es so halt anwendet, ob man halt den Run-Faktor stärker in die Mitte stellt oder ob man halt sagt, hey, grundsätzlich komme ich auch aus der Offense, aber ich möchte auch noch ein bisschen was anderes machen. Meine Idee ist eher, hey, Speed über Außen oder dass ich das aufbaue über das Tight End Spiel, wie das gerade in dem ersten Jahr von LaFleur bei Green Bay gewesen ist, wo ja ganz, ganz viel über Robert Tonyan gelaufen ist zum Beispiel. Ja, gut, wenn es kommt dann immer darauf an, ob der Coach in der Lage ist, sich auch an den Spielern, die er hat, anzupassen oder ob er halt immer nur Spieler holen möchte und die dann in sein System hineinsteckt. Das sind so Geschichten, da war ich sehr erstaunt mit LaFleur in Green Bay. So ein Quarterback wie Aaron Rodgers passt eigentlich nicht in so ein System hinein. So ein, ich nenne es jetzt mal ein Freidenker, der selber Entscheidungen treffen möchte, der selber das Spiel lenkt, der auch halt schlichtweg und ergreifend einen anderen Spielzug an der Line callt. Das passt in diesen ganzen Shanahan-Tree einfach nicht rein. Da soll einer hinter der Ecke stehen, der sagt, hey, mach das, was der Coach ihm gesagt hat. Deswegen war auch Jared Goff in seinen ersten zwei Jahren so gut, weil der gute Sean McVay ihm ja im Endeffekt bis so lange, ich glaube bis 10 Sekunden, bis vor dem Ende, 10 Sekunden bei Shot Clock, wird ja das Mikrofon abgestellt. Der hat ihm ja gecoacht und noch was. Der hat ja nicht nur einen Spielzug angesagt, sondern der hat ihm ja eigentlich alles gemacht, was er machen soll, von jedem Schritt bis zum Wurf und so ungefähr. So, und so macht es halt jeder von diesen ein bisschen anders. Aber man sieht halt sehr viele Ähnlichkeiten. Jetzt müssen wir dem Ganzen mal ein bisschen Zeit geben, damit man halt eine größere Sample-Size bekommt und worauf das Ganze hinauswächst. Der Trade für Jeff Wilson von den Dolphins ist für mich übrigens ein Zeichen dahin, dass es mehr in Richtung Kyle Shanahan hin und mehr Run-Game geht. Aber das ist nur eine Beobachtung von außen.
Ja gut, ich meine, ich glaube, das liegt einfach daran, weil Running Backs aus San Francisco so ein bisschen das Einkaufsding von Mike McDaniel sind.
War also, vorher ja auch schon mal.
Ja, ich wollte gerade sagen, so, ich habe ja, wo wir dann dafür getradet sind, war so mein Door-Opener so ein bisschen, okay, sollen sich Dolphins-Fans in zwei Jahren schon mal ein Christian McCaffrey-Jersey kaufen von den Dolphins, weil es wäre dann der logische Schritt, wenn es so weitergeht. Ja, aber danke auf jeden Fall dafür für die Antwort und ich bin echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt und klar, ich glaube auch nicht, dass Mike McDaniel irgendwie Ewigkeiten davon weggeht oder halt nie dazu zurückkommt zu diesem Run-Game-Approach. Ich denke, den kann man und wird man auch immer wieder logischerweise bei Coaches des Shanahan Trees sehen. Wunderbar. Jetzt haben wir echt schon wieder was gut geschafft. Wenn es keine Fragen mehr gibt, wovon ich jetzt tatsächlich einfach ausgehe, würde ich sagen, wir gehen rüber zum Tippen. Micho hat es vorhin schon angesprochen, wir tippen ja so ein bisschen, wir tippen den Spread und da für euch kurz die Zahlen von PFF, die San Francisco 49ers sind 4 Punkte Favorit gegen die Miami Dolphins und das Over-Under liegt bei 46,5 Punkten. Das ist jetzt schon ein bisschen, das ist nicht übertrieben viel, aber es ist schon das fast größte Over and Under, außer das Spiel der Chargers bei den Raiders und der Chiefs bei den Bengals hat ein höheres Over-Under. Der Rest liegt immer ungefähr so unter 45. Wundervoll, Micho, du bist gerade schon angefangen. Du kannst jetzt einfach dann auch deine Ausführungen zu Ende bringen.
Ja, also wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich glaube, dass es eher ein Highscoring-Game wird oder ein highscorigeres Game mit 55 Punkten Over-Under. Ja, wird auch dementsprechend knapp werden. Ich glaube tatsächlich, dass der Sieger mit nur einem einzigen Punkt letztendlich rauskommt. Und weil das zuletzt immer gut geklappt hat, tippe ich diesmal gegen die Dolphins. Weil in der Hoffnung, dass sie dann mich Lügen strafen und ich gewinnen werde. Also tippe ich darauf, dass die 49ers mit einem Punkt Vorsprung gewinnen.
Okay. Hattest du jetzt gesagt, wie hoch, also Over-Under?
Das war, hatte ich ja vorher gesagt, 55.
Okay. Wow, okay. Okay, let's go. Frank, wie siehst du das?
Ja, ich bin hier und da ein bisschen ratlos, was solche Matchup-Predictors und was weiß ich nicht und Spreads und irgendwie sowas angeht, weil ich frage mich immer, wie diese lustigen Quoten da zustande kommen. Also ich habe jetzt gerade mal schnell bei ESPN geguckt, auf denen ihre Vorhersage, die sehen halt auch die 49ers mit 4 vorne, aber die sehen dann auch eine Win, also eine Siegwahrscheinlichkeit für die 49ers bei 65%. Also für mich ist das ein 50-50-Spiel und da frage ich mich immer, wo diese Zahlen so herkommen. Aber nun gut, das ist ja, weiß ich nicht, ist auch egal. Also ihr wollt den Tipp haben. Ihr wisst, ich bin mit Tippen sagenhaft schlecht. Da habe ich mich gerade vor 2 Jahren mit dem Spiel hier bei euch ganz schön auf die Moppe gelegt. Da kam nämlich dieses Brian Allen-Desaster nachher über mich hinein. Also von daher, alles, was ich sage, kann nur besser sein als vor 2 Jahren. Also ich nehme mal definitiv mal das Under. Ich glaube nämlich an so ein High-Scoring-Game glaube ich irgendwie nicht so ganz. Und ich denke, weil ich einfach nicht gegen mein Team tippen kann, dass die 49ers vorne sind. Und ich sag mal, die 49ers gewinnen mit 6 vorne.
Wunderbar. Kurz zu den Punkten. Tatsächlich ist es so, wenn ich mich recht entsinne, es gibt halt dieses gewisse Homefield-Advantage, der bei, je nachdem, manche Jahre so, irgendwo bei 2 bis 3 Punkten liegt. Und dementsprechend sind wir dann halt bei, ich sag mal, wenn ich jetzt die 3 Punkte nehme, wäre es auf einem neutralen Feld, wären die 49ers dann mit 1 Punkt Favorit. Und das ist dann für mich, wie du schon gesagt hast, so ein 50-50-Spiel. Die 49ers in dem Fall bekommen halt dann bei solchen Vorhersagen halt diese das Homefield Advantage, die 3 Punkte sozusagen mit oben drauf, dass so ein bisschen was dahinter steckt. Das aus der Theorie nochmal kurz. Und dann bleibt noch der Tobi.
Das ist aber nett, dass ihr mich nicht vergessen habt. Ich würde mich festlegen wollen. Over under, so ein Quatsch brauche ich gar nicht. Es fallen 42 Punkte. Genau 42 Punkte. Und die Dolphins gewinnen mit 2.
Okay, ich dachte, du sagst, okay.
22-20, habe ich das jetzt richtig im Kopf zusammengerechnet?
Der große Mathematiker. Ja, auf das Ergebnis tippe ich.
Okay. Schade, ich dachte, du kommst jetzt, es geht einfach 21-21 aus.
Das ist auch möglich.
Das hätte mir jetzt ziemlich gefallen.
Nee, aber ihr werdet daran denken, für euch als Tipp, wir nehmen Donnerstagabend auf, das Thursday Night Game, das soll bitte unentschieden ausgehen. Sollen beide verlieren.
Wow. Ja. Okay, let's go.
Das erste Mal in der NFL-Geschichte.
Es hätte einfach so gepasst, so 42 Punkte, die 42 ist die Antwort auf alles und deswegen geht das Spiel auch unentschieden aus, weil unentschieden ist die Antwort auf alles. Ja,
ich bin mal gespannt, ob wir in unserer Geschichte es erleben werden, dass einer ein Spread 0 tippt.
Ja, ob sich das einer traut. Das jetzt einfach machen.
Das wäre ja langweilig.
Soll ich jetzt den Spread 0 tippen? Also ich könnte es jetzt einfach machen und dann haben wir es in unserer Geschichte erlebt, dass einer das gemacht hat.
Okay, bei Big Ten Football im Schnee, dann wäre ich dabei Ende Dezember. Da wäre 0 durchaus möglich.
Na gut. Der Spread ist ja egal. Der Spread ist ja nur der Unterschied der Punkte. Und wenn 0 ist ja ein Unentschieden. Das kann ja 100-100 ausgehen. Ja. Das ist ja. Aber was mache ich denn jetzt? Ich bin echt so hin und her gerissen. Ich glaube, dass wir tatsächlich bei den 2 Spielen jetzt an der Westküste 1 gewinnen und 1 verlieren. Und da ich lieber gegen die 49ers verliere als gegen die Chargers, sage ich einfach, also ich glaube aber, dass wir 1-1 aus diesen Spielen rausgehen und ich kann mir vorstellen, dass es sind einfach so viele schöne, das Problem ist, egal was es sein wird, ich werde hardcore genervt sein von egal 2 Schlagzeilen und es ist egal, also wenn die Dolphins eins dieser beiden Spiele verlieren, sie verlieren gegen Herbert und sie verlieren gegen Jimmy G und das ich habe auf diese Diskussion. Ich hoffe, also die Dolphins verlieren das mit 2. Ich gehe aber dann auf Over, weil ich keine Lust habe, dass das ein Low-Scoring-Game wird, was die Dolphins verlieren und dann wieder das Geschrei groß wird. Das würde mich hart nerven, deswegen von mir aus gewinnen die und beide, also die 49ers gewinnen und beide Mannschaften machen aber über 30 Punkte oder so. Dann habe ich wenigstens was zu gucken und kann ein bisschen Josh Boyer weiter anzählen. Dann bin ich zufrieden. Passt soweit. Gut. Dann haben wir das auch schon wieder soweit geschafft. Gibt es noch etwas, was jemand loswerden will? Tobi?
Ja, wir haben News, die sicherlich von Interesse sein dürften. Einmal eine Verletzung und eine Gossip-News. Ich hatte den Namen am Anfang der Aufnahme schon erwähnt. Es gibt Neuigkeiten. Nur der Vollständigkeit halber. Erstens, Von Miller, verletzt letzte Woche, ist auf IR, wird also auch gegen die Dolphins nicht spielen können. Das heißt, die Bills haben jetzt eine Ausrede, warum sie auch das zweite Spiel gegen die Dolphins verlieren werden. Und unser Freund Antonio Brown macht mal wieder von sich reden. Er hat jetzt eine weitere
Antwort.
Ne, wenn ihr das hören möchtet, ansonsten lasst es raus.
Tobi, warum? Wir sprechen über so ein geiles Spiel und dann willst du am Ende über Antonio Brown sprechen?
Der Vollständigkeit, aber ich kann auch über Christine Cavallari und ihre Gesangskarriere sprechen. Das kann ich natürlich auch tun. Das wird dem Spiel auch nicht.
Gibt's da was Neues?
Naja, die CD verkauft sich super und die Downloads sind überragend. Natürlich nicht. Also das.
Okay. Vielleicht sollen wir da einfach mal eine Kooperation anstreben.
Ich habe gedacht, jetzt wenn ihr mit Verletzungen aus der Ecke kommt, da sprecht ihr mal über was Wichtiges.
Ja, ich bin gerade auch so ein bisschen irritiert, aber
Ja.
Wow.
Ihr habt das damit, Monster erschaffen.
Danke für die News, Tobi. Danke für die News. Ja. Danke für die News, Tobi.
Bitte.
Danke. Bitte. ich gehe dann trotzdem jetzt davon aus, dass das Ende war. Ja. Frank, ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Es hat wieder super viel Spaß gemacht. Wieder mal eine wunderbare Folge. Danke dafür.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Aber wenn ihr schon Verletzungen gerade linkt, dann muss ich jetzt sagen, der Wolverine in mir gerade, der ist echt traurig, weil Blake Corum wird die restlichen Spiele nicht mehr mitmachen können. Und das ist echt schon ein harter Rückschlag. Ich habe gedacht, man könnte dieses Jahr vielleicht die Playoffs gewinnen. Aber naja, wir gucken mal. Ansonsten ist es immer eine Freude, mit euch zu quatschen. Deswegen macht das so richtig viel Spaß. Und da wird auch immer eine sehr launige Runde draus.
Ja gut, ich fange jetzt nicht erst mit Kollege Fickel an. Aber das sind andere Themen, die sich mit denen wir uns hier nicht beschäftigen.
Du willst über Antonio Brown reden, bitte.
Ja, das macht Tobi dann gleich gleich bei sich, dann kann er noch mal ein bisschen
Ich könnte dazu noch was beitragen.
Na, bitte nicht.
Zu Antonio Brown oder zu was Wichtigem?
Zu Antonio Brown. Es gibt wohl gerade
Ich habe das nur kurz gelesen und das, nein.
Es gibt ja aktuelle und so weiter.
Ja, ist.
Mit seinem Ford Bronco über den Highway fährt, stundenlang hin und her, und ihr wollt's dann hinterher nicht gewusst haben, ne? Dann beschwert euch nicht bei mir.
Keine Sorge, das kommt ja dann live im Fernsehen, oder?
Eben deswegen. Immer noch die am meisten gesehene Live-Übertragung, glaube ich, der 90er Jahre oder so. Wie O.J. Simpson da mit seinem Ford Bronco über den Highway brettert, hin und her und oh, schlimm.
Das ist so nicht dein Ernst gerade, ey. Alter, ich schiebe hier einen richtigen Film, ey.
Irgendwie muss ich euch doch kurieren, dass ich die Gossip-Themen loswerde.
Alter.
Deswegen komme ich so gerne zu euch, es ist immer lustig.
Ja, danke dir. Wir laden dich auch immer sehr gerne ein. Puh, darum muss ich mich jetzt erstmal erholen. Ich hoffe, euch da draußen hat die Folge auch so viel Spaß gemacht und Ich denke, ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit, um euch bis zum Spiel erholen. Denkt bitte dran, für Dolphins-Fans jetzt ein bisschen ungewöhnlich. Das Spiel ist im späten Slot, weil wir logischerweise, also wir spielen ja an der Westküste, dementsprechend 22.05 Uhr ist Kickoff. Das heißt, es kann ein bisschen länger werden. Nehmt euch also Urlaub oder geht später zur Arbeit oder trinkt viel Kaffee. Whatsoever. Oder Frank, hast du Tipps? Ich meine, du bist das ja gewohnt, oder?
Aber ich mache das ständig während der Football-Saison. Ich habe einen furchtbaren Schlafdefizit zum Anfang der Woche. Ich hole das dann halt irgendwann gegen Ende der Woche nach, so ab Freitags oder so, wenn die Bürozeiten vorbei sind.
Sehr gut. Also da habt ihr die Tipps vom Profi. Ja, damit ist die Folge auch schon wieder vorbei. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Ach, herrlich, herrlich, wenn man mit ein bisschen Bauchschmerzen voller die Folge beenden kann. Ja, schaut bei den 49ers rein, bei dem, was der Frank so macht. Und ja, ihr kennt den Spaß, Support ist kein Mord. Abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wow. verlinkt uns gerne in eurem Spotify-Rückblick. Es ist da auch einfach wundervoll zu sehen. Da einfach auch nochmal großes Dankeschön, dass ihr unsere Folgen und so weiter so oft teilt. Das ist einem immer nicht so bewusst, wenn man die Zahlen halt nicht hat. Das stellt Spotify einem ja auch für Podcasts zur Verfügung. Da einfach ein großes, großes Dankeschön an euch, an die Zuhörenden. Durch euer Feedback macht es einfach noch mehr Spaß. Und ja, dann würde ich sagen, genießt die Zeit bis zum Spiel. Habt und genießt das Spiel. Ärgert euch nicht zu sehr. Es ist nur ein 17. der Saison. Es wird zwar heiß, aber nichtsdestotrotz genießt das Spiel. Und dann bleibt mir noch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.